einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich werfe ein ganz gepflegtes Ciao nach Italien, nach München, zu der nördlichsten Stadt Italiens. Buongiorno.
Ja, buonasera nach Köln.
Genau. Unschwer, also vermutet hattet ihr wahrscheinlich alle schon, dass es jetzt nur noch eine kleine Recap zu dem der letzten Woche gibt. Lüttich-Bastogne-Lüttich, Amstel Gold Race und so weiter und so fort. Alles verschwindet so ein bisschen schon vor dem Hintergrund, dass am kommenden Samstag, in Klammern, ich dachte eigentlich am Freitag, habe mich heute selber korrigieren dürfen, der Giro startet. Giro d'Italia, erste Rundfahrt des Jahres, erstes großes Highlight, aber erstes großes Grand Tour Highlight. So ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Und da werden wir euch drauf briefen. Wie heiß bist du auf den Giro? Wie viel Pasta hast du schon beiseite gelegt? Wie viel Grappa getrunken und wie viel Grissini in einem Moretto?
Tatsächlich mal so zu Probe ein Glas Chianti-Wein getrunken. Ah. Und das schmeckte schon ganz gut im Vorfeld des Giros jetzt, worauf ich finde das so, also faszinierend mittlerweile, wie schnell die Zeit von den Klassikern zum Giro dann doch vergeht.
Eine Sache darf ich auf gar keinen Fall vergessen, und das ist heute bei der Sendung wichtig, und zwar wurde mir letztens zugetragen von wahrscheinlich einem unserer jüngsten Fans, dass sie, eine Dame, eine junge Dame hört uns, die auch nicht verwandt ist mit mir. Liebe Greta, an der Stelle liebe Grüße an dich. Wir reden heute nicht über das Wetter. Also vielleicht im Laufe des, sie hat sich beschwert, dass wir am Anfang über das Wetter reden. Wir reden heute nicht über das wunderschöne Wetter hier. Ich hoffe, bei dir hat die Sonne auch geschienen. Allerhöchstens wie das Wetter beim Giro, wie es da eine Rolle spielt. Aber heute wirst du, liebe Greta, von uns vorbereitet auf den Giro d'Italia. Du wirst hinterher mehr Ahnung haben als Papa. Du wirst Papa einfach mal den Giro erklären. Da werden wir jetzt heute alles dran setzen. Oder? Ja, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das sollten wir hinkriegen.
Ja, der Vater von der Greta hat keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Gut, Giro. Abstand zu den Klassikern wirklich gefühlt. Also gefühlt sind die Räder noch gar nicht trocken vom Sauermachen nach den Klassikern. Und es geht schon weiter. Für mich fängt auch das Frühjahr, finde ich, dieses Jahr mit dem Giro an. Also das sind die ersten schönen Tage, das erste Mal über 20 Grad draußen kurz gefahren und so. Das ist alles so ein Dreiklang, finde ich gerade, der so zusammenkommt.
Ja, also in Deutschland würde man sagen, da wäre man froh darum, wenn es dann mal Frühling wird, weil bislang war es so sehr regnerisch. Und ich vermute aber, zumindest im Süden.
Wie gesagt, ich bin am Wochenende, habe ich mir hier ein bisschen Sonnenbrand auf dem Rad geholt.
Ja, aber beim Giro wird es mit Sicherheit zumindest in der ersten Phase einigermaßen passables Wetter haben, weil die starten nämlich an der Costa dei Trabocchi, also in den Abruzzen in der Gegend. In den
Abruzzen? Also ja, ich glaube.
Schon eher Richtung Süden, sagen wir mal so.
Abruzzen war doch der obere Teil, wo die Schnürung des Stiefels ist, ne?
Das kann man so sagen.
So, als erstes Riesenskandal, wenn ich die Seite des Giros aufschlage, sehe ich als erstes Gerard Thomas mit der alten Gerard Thomas Gedächtnissonnenbrille, die mir abhanden gekommen ist. Warum macht man das nicht mit der aktuellen, wirklich sehr guten Sunguard-Brille? Warum nimmt man kein aktuelles Bild? Unfassbar. Kask, fahren die auch noch Kask? Bin ich auch nicht mehr ganz sicher.
Ja.
Ja? Du bist ja Kask. Kask-Fachmann sozusagen, aus Gründen, die wir hier nicht nennen möchten. Es geht in die Abruzzen. Da waren die in den letzten Jahren aber relativ oft, oder? Also ist für mich irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass...
Das ist naheliegend, sagen wir mal so, weil das eigentlich immer auf dem Weg ist, ob du von Süden nach Norden fährst oder von Norden nach Süden, also ein Abstecher
da. Großer Philosoph.
Ist jetzt nicht so als, also wie zum Beispiel, sagen wir mal, das Aostatal, wo du halt wirklich in den Nordwesten fahren musst.
Ja, okay. Ich gucke jetzt mal, ich bin natürlich wieder komplett verwirrt, weil im ersten Schritt habe ich mich dir folgend auf der Seite Procycling Stats verloren, aber eigentlich bin ich ja immer derjenige, der hier schön beim Original bleibt. Ja, aber ich hatte das tiefer, ich hatte die Abruzzen doch woanders verortet, ein bisschen tiefer nach unten. Also, dass man quasi, wenn man von Sizilien übersetzt, dann direkt da ist. Mein Fehler. Als erstes, wie gewohnt, gehen wir so ein bisschen durch die durch die einzelnen Etappen. Ich würde sagen, wir werden nicht jede Etappe jetzt schon im Detail besprechen. Dafür, wir müssen noch ein bisschen Munition haben für die Sendungen, die dann folgen. Aber zumindest mal so ein grober Überblick, welche Etappen ihr euch dick und fett in den Kalender eintragen sollt, wann ihr vielleicht auch mal selber aufs Rad steigt, anstatt euch 5 Stunden 200 Kilometer Etappe, die wir als Überführungsetappe klassifizieren, anschaut und so weiter und so fort. Das wäre so mein Vorschlag. Gehst du mit oder sagst du,
ja,
nee, heute möchte ich über die Städte sprechen?
In dieser Sendung einen groben Abriss über die Etappen und welche besonders wichtig sind.
Und wir werden natürlich auch direkt mit, heute könnt ihr schon erfahren, wer es denn gewinnt. Ne? Das ist ja auch Tradition, dass wir das heute festlegen. Jeder für sich, aber ja.
Die Fahrer müssen gehorchen.
Das ist klar. Das ist ganz klar. Die werden das so umsetzen, wie wir es möchten. Gut, also fangen wir einfach an, wie du schon sagtest, in den Abruzzen. Lieblingslandstriche zumindest namentlich. Und dort geht es los in Costa del Trabacci Tudor. Gibt es ein Einzelzeit? Nee. Heißt das so? Nee, heißt das noch nicht so, oder?
Costa del Trabocchi, also das ist die Region. Es geht von Fossa Cesia Marina nach Ortona. Das sind die beiden Orte.
Ah, okay.
Zwischen denen dieses Einzelzeitfahren ist, ja. 19,6.
Nee, sprich euch.
19,6 Kilometer zum Auftakt. Finde ich jetzt für einen Zeitfahren als erste Etappe für eine Grand Tour doch schon recht lang. Also das ist ja tellerflach, die ersten 16,5 Kilometer und dann gibt es zum Schluss so einen leichten Anstieg, also 3 Kilometer mit 2,5%. Also klar, ist immer noch was für die Roller, aber ja, da muss man sich die Kräfte doch ordentlich einteilen, um dann nicht hinten raus, dass einem da die Puste ausgeht.
Ich wollte jetzt schon ausholen und ich wollte vollenden und dachte mir, es liegt wahrscheinlich daran, dass man zumindest auf der ersten Etappe einen italienischen Fahrer im rosa Trikot sehen möchte. Das ist doch die meiner Meinung nach durch die Blume Ansage für den Tag. Filippo, mach's, sonst brauchst du gar nicht mehr weiterfahren.
Ja, also generell ist es ja so, dass der Giro für einen Giro d'Italia ziemlich viele Zeitfahrkilometer hat, wenn man mal die letzten 10 Ausgaben im Rückblick mal betrachtet, ist es in diesem Jahr, sind es, meine ich, über 70 sogar, verteilt auf 3 Zeitfahren. Gut, eins davon ist ein Bergzeitfahren. Es gibt dann am Ende der ersten Woche gleich noch ein zweites Zeitfahren. Also auch strategisch ist es natürlich interessant, weil diejenigen unter den Rundfahrern, die so ein bisschen besser im Zeitfahren sind, dann natürlich, bevor es so richtig in die Berge geht, womöglich einen gewissen Vorsprung haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Sinne der Organisatoren war, so viel Zeitfahrkilometer einzubauen, um einen gewissen Rennfahrer an den Start zu locken.
Da bin ich gespannt. Also aber wir sind uns einig, dass Filippo Ganna am Samstag das rosa Trikot überstreift.
Würde ich nicht unbedingt sagen.
Was? Also ich wieso nicht?
Sehe da eher einen Remco Evenepoel.
Ja, nee, das macht er nicht. Da sind so ein paar diskrete Umschläge. So, pass auf. Wäre wirklich schön, wenn er wäre Filippo in die Rosa Trikot. Du machst 3 Sekunden langsamer, kannst später gewinnen und dafür ist Filippo. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Ganna wird das Ding am Samstag abschießen. Also da möchte ich mich jetzt schon mal festlegen. Aber gut, dass wir da schon mal unterschiedlicher Meinung sind. Du denkst, Remco Evenepoel wird am Samstag ins rosa Trikot fahren und es dann nicht mehr abgeben? Wird das ein Schwarz-Ziel-Sieg?
Das glaube ich nicht. Also er wird es mit Sicherheit nochmal abgeben.
Wird er es gewollt oder ungewollt abgeben? Ist die nächste Frage, die sich dann anschließt.
Ja, also wenn das übernimmt, dann wird das wohl eher aus strategischen Gründen abgeben und nicht, beziehungsweise ich persönlich glaube, kommen wir später dazu, wer den Giro gewinnt und ich kann mir vorstellen, dass das dann in den nächsten Tagen freiwillig abgeben würde, aber ich glaube, er ist momentan in so einer guten Form, dass er dann auch den Auftakt gewinnen wird.
We agree to disagree. Du siehst also Remco am Samstag. Oh, am Samstag. Am Samstag kann ich es nicht schauen. Das muss ich dann mal am Abend nachholen. Das wird ein Fest. Startzeiten gibt es ja noch nicht. Das wird. Ich hoffe wieder, wie immer, ne, Wetter soll keine Rolle spielen, Wind soll keine Rolle spielen, Regen soll keine Rolle spielen. Beste Bedingungen. Hast du schon irgendeinen Wetterbericht gehört oder gesehen?
Nee, noch nicht. Problem ist nur, ich kann dir nicht durchgeben, wie viele Kilometer vom Ziel du gucken sollst. Die starten ja alle einzeln. Ich kann dir vielleicht die Uhrzeit sagen, ab wann.
Ja, das könnte in der Tat, naja, wenn man weiß, wann Evenepoel, also wenn, naja, also natürlich ist es komplett albern, wenn jetzt zum Beispiel wir werden, wenn irgendein Wetterumschwung wenn und der erste Fahrer gewinnt dann, weil danach fängt es Regen,
nee, wie heißt genau, das? Genau, dann sage ich dir, ob 13.50 Uhr gucken.
Ja, dann wäre aber nötig, dass ich netto und brutto rechne und pff, schwierig. Warten wir mal ab einfach. Ne? Also ich, du kannst ja sagen, ab welchem Starter ich gucken soll, dann kann ich mir das ja ungefähr zusammenreimen, aber es wird alles sehr schwierig, dass
um mal aufs Sportliche zurückzukommen, genau. Ich rechne da schon, also bei fast 20 Kilometern Zeitfahren mit ziemlich deftigen Abständen für manche Klassementfahrer, also vor allem die Bergfahrer, da wird so, ja, manch einer sich umgucken, was er da schon für, oder eine Enttäuschung erleben, was er für einen Rückstand schon aufgebrummt bekommt.
Ja, das macht das Ganze natürlich interessant, also wer fällt denn, also vielleicht müssen wir da, vielleicht stellen wir die Frage mal zurück, wenn wir später mal zu den Favoriten kommen, wer an dem Tag Probleme bekommen wird. Also ich hätte jetzt der erste, der mir in den Sinn kam, der Schwierigkeiten bekommen könnte, wäre so ein Thibaut Pinot zum Beispiel, ne? Ein Primoz Roglic, wenn er seinen Helm wieder nicht richtig anhat, könnte auch schwierig werden.
Den sehe ich ja noch als einen der Stärkeren.
Also, ja, das war auch nur in Bezug auf den Helm von damals bezogen, wenn er im Weg sitzt und er zusammenbricht. Wen haben wir da noch, den ich hier so...
Nee, so ein Theo Geogegenrath beispielsweise, ein Caruso, ein Ucasi beispielsweise. Also es sind alles so Kandidaten, vielleicht
komplettes
auch ein
Almeida. Komplettes Team
Movistar. Ja, die da halt vielleicht schon ein bisschen mehr Rückstand einpacken, als sie sich ja gedacht haben. Mhm. Aber wenn man da mal weiter gucken, durch die Etappen durch, gut, Etappe 2... Zwar hügelig, aber könnte dann was für die Sprinter sein.
Warte, mein Ding hier will nicht so, wie ich es. Ich bin kurz davor, einfach zu explodieren. Route. Ich muss jetzt die einzelnen aufmachen, das ist doch für einen Eimer. Etappe Nummer 2, sagtest du Sprint? Ja, die Sprintetappe, ganz klar. Wen haben wir denn als Sprinter so unterwegs? Das war das vielleicht einmal so kurz, wenn wir jetzt den einzelnen Arten von Etappen kommen.
Ja, die Sprinter sind beispielsweise, haben wir einen Fernando Gaviria am Start, Mark Cavendish ist auch dabei.
Mats Pettersen.
Pedersen, ja, genau.
Aber ansonsten, von den Punkten, also man kann das hier bei ganz gut sehen, also Max Kanter wird dann noch als drittbester Sprinter, Pascal Ackermann
ist, der hat ja 2019 schon mal die Punktewertung gewonnen, Michael ja. Matthews ist noch dabei, ja, also auch Alberto Dainese, wenn man mal so das Team DSM anguckt, die haben da Marius Meierhofer, Florian Stork, Niklas Merkel, drei starke Deutsche, gerade Meierhofer, der schon das Ocean Race gewonnen hat und auch sprinten kann, aber die werden wahrscheinlich alle für Dainese dann fahren. Gut, so Teams wie Jumbo-Visma, die fokussieren sich voll aufs Gesamtklassement. Ja, da wird es dann schon so langsam dünn, was die Sprinterdecke.
Also ist jetzt nicht so ein Riesen. Vielleicht bringt das nochmal dem Cavendish seinen Grand Toursieg. Würde mich ja freuen für ihn. Also nicht den Grand Toursieg, sondern
Wobei
den Etappensieg.
Gefühl habe, Astana stellt ihn irgendwie bei jedem Rennen an den Start, wo sie selbst teilnehmen.
Ist mir auch schon aufgefallen, dass er relativ viele Renntage hat, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, also ich meine, wenn er keinen Bock hat, fährt er ja auch nicht ins Ziel. Ne? Das muss man auch mal so gucken. Also er hat schon ein paar
Did Not Finish. Viele Do Not Finish.
Ja, aber also ne, dann fährt er halt nicht weiter. Dann steht das halt ab, wenn er keinen Bock hat. Vielleicht ist es auch so eine Geschichte, dass es ihm ganz gut tut, nochmal Kilometer zu sammeln. Obwohl die verheizen den schon. Machen wir uns nichts vor. Etappe Nummer 3, 216 Kilometer, davor auch 201 Kilometer, relativ lang von Hydrafit. Was ist das denn? Ach nee, ist hier oben eine Werbung.
Vasto nach Melfi geht es.
Vasto nach Melfi.
Also da geht es so ein bisschen von der Küste ins Landesinnere dann rein. Und ja, ich finde ein spannendes Finale. Da gibt es so eine Drittkategorie Berg mit über 6 Kilometern und 6%, okay. Dann Viertkategorie Berg noch und dann hügeliges Finale. Also so, ja, könnte schon sein, dass da der ein oder andere Sprinter abgehängt wird, denke ich.
Ja, würde ich auch so sehen. Also ich kann Etappe mir vorstellen,
vier,
dass da so eine Gruppe von 5, 6, 7 Leuten durchkommt, vielleicht, die sich oben abgesetzt haben.
Etappe 4 ist dann schon die erste richtige Herausforderung des Giro d'Italia, was die Topografie angeht. Geht zum Lago Laceno. Ja, 175 Kilometer und einen Schlussanstieg. Wobei ein richtiger Schlussanstieg ist es nicht, weil es oben noch ein Hochplateau gibt. Also aber dieser Berg, den man da, wie viele Kilometer sind das vor dem Ziel? Also ich schätze mal so 5 Kilometer vom Ziel erreicht. Immerhin fast 1 Kilometer lang.
Noch nicht mal 3 Kilometer sind das, glaube ich.
Ah ja, 10 Kilometer mit rund 6%. Also da wird es schon so erstes Abtasten der Favoriten mal
geben. Ja, aber ich glaube schon, dass diese 3 Kilometer ausreichen. Also weißt du, angenommen, gesetzt den Fall, es kommt eine Favoritengruppe von 6, 7 Fahrern oben an. Wenn einer alleine dann drüber drückt, dann wird der von den anderen auf den 3 Kilometern, denke ich, nochmal eingeholt. Viel wird da nicht mehr. Also oder... aber da würde ich jetzt zu viel verraten. Ich habe ja einen ganz besonderen Tipp, den ich am Ende bringe. Es wäre vielleicht auch eine klassische Situation dafür. Warten wir mal ab. Erzähle ich später. Aber ich glaube da, also die einzige Möglichkeit bestimmt, also nein, greifen wir mal vorweg. Es gibt ja ein Team, sage ich mal vorsichtig, da könnte man davon ausgehen, dass sie zumindest mit einer soliden, guten Nummer 2 auch am Start sind. So. Mhm. Und wenn dieses Team natürlich in so einer Situation in der Lage wäre, mit 1 und 2 drüber zu kommen und zu zweit einzuspannen und dort wegzufahren, dann könnte man da vielleicht zu dem Schluss kommen, dass man vielleicht 3, 4, 5 Sekunden rausfährt, aber auch nicht wirklich viel.
Das war jetzt da wird es keine großen Abstände geben.
Nee, aber so ein Ausrufezeichen. Ne? Und es wird ja auch wahrscheinlich Zeitbonifikationen geben. Und das ist ja auch immer so ein bisschen sich zeigen und ja, Etappe Nummer 5.
Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber wieder so ein bisschen komisches Profil, finde ich. Im ersten Teil der Etappe, also bis Kilometer 120 so ungefähr, geht es im Prinzip den ganzen Tag nur rauf und runter mit 2 Bergwertungen auch und dann hinten raus, die letzten 40 Kilometer, verläuft die Etappe abfallend bis sogar, also ja, abfallend und flach vor allem.
Ja, wird eine Sprint-Etappe, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich glaube nicht, dass dieses letzte Stück hinten, dass das, andersrum, es ist lang genug, dass man da wieder viel zusammenfahren kann. Ich glaube, also die Gruppe müsste schon wirklich, wirklich viel Zeit verloren haben und wirklich, wirklich stark sein, die da sowas ins Ziel rettet. Und die Interessen der Sprinter, gerade nach den 1, 2 Tagen davor, sind so groß, da wird sich eingespannt, behaupte ich. Wobei andererseits, ich glaube auch als Ausreißer hat man es selten so leicht wie bei diesem Giro, ne? Weil die Sprinter...
Ja, es wird nicht so viele Teams geben, die unbedingt Ausreißer zurückholen wollen. Also wo wir das Sprinterfeld ja gerade mal so ein bisschen durchgeleuchtet haben auch schon. Gut, vielleicht da so eine Mannschaft Astana, so eine Mannschaft Drecksäger Fredo, gerade auf so einer Etappe für Mats Pedersen, denke ich, ist das prädestiniert. Die sind da vielleicht noch am ehesten interessiert daran, so eine Ausreißergruppe zurückzuholen, aber auch gibt dann natürlich so Mannschaften wie in UAE, die Pascal Ackermann dabei haben, der zwar super schnell ist dann im Sprint, aber die fahren natürlich auch auf Gesamtklassement, muss man ja auch sehen, und die werden dann nicht die gesamte Mannschaft einspannen.
Aber UAE andererseits ist ja, das hattest du mal irgendwann angedeutet, kolportiert man, dass die wirklich jeden Punkt haben möchten für die UCI-Wertung. Ne? Und da sind so Etappen auch nicht ganz schlecht.
Ja, lassen wir uns mal überraschen.
Ja. Wo waren wir?
Dann
6, Etappe
6,
ne?
Ja. Neapel. Traditionell immer sehr abwechslungsreiche Etappen, wenn man nach Neapel fährt. In diesem Jahr finde ich es interessant, dass man da keinen Rundkurs in Neapel fährt, sondern man fährt so ein bisschen im, was ist das, Südosten der Stadt los und kommt dann im Nordwesten an und fährt eine riesige Schleife im Prinzip da um Neapel rum. Ist für mich so vom Terrain her eine klassische Ausreißer-Etappe.
Weiß ich nicht so genau, muss ich gestehen. Also ja, und es ist ja auch immer viel verwinkelt, man kann nicht weit gucken und so, das ist ja auch immer ein gutes für die Ausreißer. Aber die letzten, da ist es ja auch wieder so, ne? Die letzten 40 Kilometer oder so sind fast topflach. Klar, ne? Hier mal einen Häuserwinkel, hier mal eine Rechtskurve, hier mal eine Linkskurve. Man kann nicht konsequent und lange so Nachführarbeit leisten wahrscheinlich, aber da bin ich nicht sicher. Hängt vielleicht aber auch ein bisschen davon ab, wie ausgehungert die Sprinter sind. Ne? Also wenn da bis jetzt noch gar nichts über irgendwelche Sprinter gegangen ist, wird der Druck immer größer und dann wird vielleicht auch nochmal das kleine Fünkchen mehr gearbeitet. Aber so richtig sicher, also da würde ich nicht drauf wetten, dass es nicht eine Sprintetappe gibt. Warte mal, da würde ich nicht drauf wetten, dass es nicht, also es ist nicht sicher, dass es da gesprintet wird, wollte ich sagen.
Ich setze auf die Ausreise.
Na gut, dann da, hier, haben wir schon mal zweimal, ich habe nichts zu schreiben hier, zweimal merken, also einmal Sprint, Gunner gewinnt beim ersten Mal und keine Sprintetappe, nee, und Sprintetappe bei der sechsten Etappe, bitte mitnotieren. Wer auch immer das notieren mag.
Und vor allem mit Blick auf den nächsten Tag werden es die Favoriten da in Richtung Neapel recht ruhig angehen lassen wollen, weil dann auf Etappe 7 ist so die erste richtig, richtig schwere Etappe, Bergankunft des Giro d'Italia 2023 am Gran Sasso d'Italia Campo Imperatore. Da geht es A über 218 Kilometer, also ist schon mal eine sehr, sehr lange Etappe. Mhm. Und dann geht es zum Schluss Campo Imperatore, einen Berg mit fast 27 Kilometern, also am Stück bergauf. Der hat zwar immer wieder richtig flache Passagen drin, sodass die mittlere Steigung nur 3,4% sind, aber die letzten so ja, 5 Kilometer geht es eigentlich tendenziell immer so mit 7-8% bergauf. Und wenn man bedenkt, dass man da auch in der Höhe ist, 1700 Meter aufwärts, da kann es schon den ein oder anderen Klassementfahrer mal mit einem schlechten Tag erwischen.
Auf den letzten 3 Kilometer fährt man nochmal 240 Höhenmeter. Also das ist, da möchte ich nicht in der Haut stecken an dem Tag. Ne? Und da Passagen bis zu 13%, auch mal zwischendurch dann wieder kaum was. Aber das ist kein Zuckerschlecken, den die da, also 3 Kilometer mit 7,9% möchte ich nicht machen.
Ja, es ist, meine ich, die Ankunft aus dem Jahr, wenn ich nicht ganz irre, aus dem Jahr 2018, die man da schon mal gefahren ist. Da hat, meine ich, damals Simon Yates die Etappe gewonnen.
Ich habe kein, hättest du jetzt gesagt, der Berg ist neu, wo du noch nie gefahren, hätte ich dir das auch geglaubt.
Nein, es ist die Ankunft, ja genau, aus dem Jahr 2018. Da hat Simon Yates da gewonnen vor Thibaut Pinot und Esteban Chavez.
Na, Thibaut Pinot kann ja diesmal nochmal ein zweites Mal was versuchen.
Kein schlechter Tipp.
Nö, für den Tag, also so ein, würde ich, also der Anstieg klingt so, als würde man den gerne mal fahren wollen. Also muss ich, dann kommt mal auf meine Bucketlist, glaube ich. Also weil so 27 Kilometer am Stück mit dem Höhenunterschied, also das dann.
Ich glaube aber, da gibt es recht viel Wind, also das wäre vielleicht nicht so dein Gusto.
Von hinten? Doch, doch.
Von der Seite, glaube ich, häufig.
Ach, das wäre mir aber egal. Also Wind, ich meine, den Ventoux bin ich auch schon gern und öfter gefahren. Da hatte ich auch Spaß und der gilt jetzt auch nicht als unbedingt ohne Wind. Der gilt nicht als ohne Wind, schöner Satz. Ja, aber wenn an dem Tag sich alle verausgabt haben, dann ist ja wohl dann der nächste Tag dann der Tag, wo Ausreißer. Also da bin ich auch bei dir, wenn du sagst, an dem Tag wird ausgerissen, am Tag der 8. Etappe von Terni nach Fossombrone. Was für ein Name, Fossombrone.
Ja, auch wieder über 200 Kilometer, 207 Kilometer, aber das Finale, gebe ich dir recht, ich bin auch dabei, dass da eine Ausreißergruppe durchkommt, aber das Finale finde ich dann recht spannend mit einem Klassikeranstieg, also 3 Kilometer, 8%, kurz vorm Ziel noch. Der lustigerweise, wie heißt der? I Cappuccini. Also, weiß nicht, ob es da oben dann für die Fahrenden
Cappuccino Sissi, gibt. So eine kleine Runde. Eine Runde aus Haus. Ja. Ich finde übrigens, da, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, die Seite des Giros, also Fluch und Segen zugleich. Weil, wenn du die Seite vom Giro aufmachst und hast keinen, ich glaube, ich habe hier keinen, so, wie heißt das hier, Werbeblock oder so, ist ungefähr links und rechts, also wenn man so ungefähr links und rechts jeweils 15% mit einem Knallgrün irgendwie eingefärbt, mit irgendeiner Werbung. Mhm. Aber ansonsten immer so schöne Texte, Overview, Food, Wine and Beverage, Points of Interest. Also wenn ich jetzt als Tourist da jetzt den Giro jeden Tag verfolgen würde und immer hin und her fahren würde, würde ich mich gut informiert fühlen. Also ich wüsste, ne?
Ja, ja, aber es gibt doch viele Leute, die sind an dem Radrennen interessiert.
Ach echt? Ach, die fahren wegen des Radrennens dahin? Ja, ich sehe. Das ist ja auch ein Teil des Tages dann. Nee, hast ja recht, aber fiel mir nur ein. Nur das Datum. Ach, 13. Samstag, der 13. Saturday, Samstag. Ich muss mal ganz kurz in meinen Kalender was gucken. Ich muss das nochmal, wenn jemand nochmal so ein Eil, wie heißt das nochmal? Oder du, Thomas, so ein Eikal-Kalender, ne, den man so abonnieren kann, dass ich jeden Tag sehe, was für eine Etappe das ist. Da werde ich mich sehr verbunden. Das ist, ja, das ist doch diese schöne Woche, ne? Da ist der 18. Vielleicht sollten wir das auch nochmal kurz erwähnen für die Hörerinnen und Hörer. Weil der, das ist die Woche von Christi Himmelfahrt. Nee.
Die ist danach.
Die ist danach. Warum? Also irgendwas ist hier durcheinander. Wahrscheinlich bin ich's. Aber Moment, der 8. 9. Etappe. Ach, die 9. Etappe ist am. Das ist die nächste.
Die ist am. Die 9. Etappe ist am 14. Mai. Und der 14. Mai ist dann der Sonntag.
Ah, sie. Ja, ich habe mich immer vertan. Kann ja mal passieren.
Ja, wo wir schon dabei sind, also
bei Feiertagen?
Feiertag ist danach für die Fahrer, weil das ist die Etappe Nummer 9, die vor dem Ruhetag. Ah. Und da geht es aber nochmal richtig zur Sache, weil das ist zweite Einzelzeitfahren bei diesem Giro. Tellerflach über 35 Kilometer zwischen Savignano sul Rubicione und Cesena. Mhm. Da gibt es 3-4 Kurven, wenn ich das auf dem Streckenprofil richtig sehe.
Viel Einspruch, euer Herren. Ich finde da relativ viele Kurven. Ich finde das sogar recht, also technisch ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
ja.
Also ich schicke dir mal das, was ich hier Bildadresse kopieren. Ich schicke dir mal den Link, den ich hier habe, so von der Strecke. Und ich finde das schon, also ich hätte jetzt direkt gesagt, also ist jetzt vom Profil her nicht zu unterschätzen, was man da sieht. Warte mal. Vielleicht kannst du da draufklicken. Ich hoffe, das funktioniert. Da sind schon so, ich würde jetzt mal tippen, mehr als 2 Handvoll 90-Grad-Kurven mit drin und U-Turns und so weiter und so fort.
Ja, vielleicht täuscht es auch so ein bisschen auf die Distanz. Ja. Aber wenn ich mir gerade so die letzten, was sind das, wenn man aus Cesena rausfährt, die letzten 7 bis 10 Kilometer angucke, geht es eigentlich im Prinzip kerzengerade nur.
Aber ist in Cesena das Ziel oder der Start? Nee, ich glaube, in Cesena ist das Ziel, oder?
Ja. Der Start ist in Savignano sul Rubicione.
Genau. Ja, also ich finde, dieses Stück, was man da, was so von rechts nach links geht, ne, da wird man Geschwindigkeit aufnehmen, aber da hinten, so hinten raus nochmal ein paar 90-Grad-Kurven und so. Also ich glaube, das unterschätzt man vielleicht. Aber wir werden sehen. Die Zeit wird es zeigen.
Ja, wird nichts dran ändern, dass da diese Fahrer vorne sind, die man in so einem Zeitfahren auch vorne erwartet. Die üblichen Verdächtigen, die wir jetzt auch schon bei der ersten Etappe genannt haben, also so ein Filippo Ganna, ein Remco Evenepoel, die werden da versuchen, ganz vorne zu landen und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch da sein.
Wahrscheinlich, ich bin ja immer so ein bisschen davon überzeugt, dass solche Fahrer sogar noch eher dort vorne landen, weil die einfach die Fähigkeit haben, schneller zu beschleunigen und Schwung mitnehmen und technisch vielleicht eine Kurve noch mal ein bisschen anders anfahren und.
Ruhetag? Ja, dann kommt der Ruhetag. Mhm. Montag, dem 15. und dann jetzt am 16. weiter. Ja, ich würde auch sagen, mit einer Überführungsetappe, oder?
Ja, 2600 Höhenmeter machen mich kaputt, aber ein Profi nicht. Vor allen Dingen hinten raus. Ne? Das ist also an dem Tag braucht sich hoffentlich keiner auf der Rolle ausfahren, weil man kann hinten raus so von Kilometer 154 bis 196, also oder eigentlich schon von 120, also die letzten 70 Kilometer, nachdem man diesen kleinen Viertkategorieberg gefahren ist, kommt man eigentlich überall easy drüber, gleich bergab. Also
ich finde ja auch wieder diesen Berg da in der Mitte drin sehr komisch. Also ja. 33 Kilometer mit 2,5%. Würde man jetzt so sagen, da kommt jeder Sprinter drüber, selbst Mark Cavendish irgendwie. Aber kommt halt so ein bisschen drauf an, wie das Rennen da im Gang ist. Also kämpfen da die ganze Zeit irgendwie Ausreißer wegzukommen. Dann wird es schwer für die Sprinter, setzt sich da früh eine Gruppe ab, die man kontrolliert. Dann wird es hinten raus vielleicht sogar eine Sprintetappe.
Ja, und vor allen Dingen auch, wie wird diese Abfahrt sein? Weil die ist ja dann auch nochmal, die ist ja von Kilometer 87 bis 100, ich würde jetzt schätzen mal 115 ungefähr. Also das ist ja eine Abfahrt von fast, sagen wir mal 25 Kilometern. Da muss ja auch erstmal konzentriert sein und du darfst keinen irgendwie über die Brücke schmeißen.
Absolut.
Auch ein Punkt. Dann kommt Monday, Tuesday, Wednesday, ich kann mir nicht die Woche nennen, Mittwoch, das ist der Tag vor Christi Himmelfahrt, also vor dem Feiertag. Ja, würde ich sagen, also wenn man zwei Etappen auslassen kann vom Fernseher, dann sind das wahrscheinlich Etappe Nummer 10 und 11. Also Etappe 11 glaube ich auch nicht, dass da viel passieren wird.
Nee,
also das da rechne ich eher bestenfalls eine Sprintankunft.
Mit einer Sprintetappe, also auch wieder 220 Kilometer fast. Ja, da reicht es dann wahrscheinlich wirklich die letzte halbe Stunde vielleicht mal so vom Fernseher einzuschalten.
Einzuschlafen.
Ich rechne da mit so einem Szenario, ja, da fährt eine Ausreißergruppe raus, kommt drauf an, ob sich da eine Sprintermannschaft findet, die dann den ganzen Tag danach fahren will, weil das sind ja immerhin 220 Kilometer und dann sind da auch noch so zwei ziemlich ekelhafte Berge drin, die man auch nicht so richtig schnell fahren kann als Sprintermannschaft, weil du sonst deinen Sprinter verlierst.
Ja. Naja, das werden so nichts Halbes und nichts Ganzes, dieser blöde Viertkategorie- und Drittkategorieberg, ne? Wobei der Dreier, der wird wahrscheinlich, der ist nicht so steil oder der wird nicht so, da denke ich, wird es noch gehen, aber dieser Vierer, der wird mir fast noch mehr Sorgen machen, weil er dann doch einigermaßen kurz ist. Ja, also wird kein schöner Tag. Also wird auch, glaube ich, nicht so ein Tag, den man sich in Gänze angucken muss. Da hast du schon recht, die letzte halbe Stunde. Also anmachen, vom Fernseher einschlafen und eine halbe Stunde vor dem Ziel wieder aufwachen. Oder wenn irgendwas ganz Spektakuläres passiert, sich anschreien lassen und davon aufwachen. Scheint mir die richtige Lösung. Etappe Nummer 12 sind wir jetzt am Donnerstag, den 18. von Bra nach Rivoli. Also ich muss gestehen, diese Anfang der zweiten Woche finde ich ein bisschen wenig unterhaltsam. Ich weiß nicht, was ich von dieser Etappe, ne, das sind auch wieder 155 Kilometer vorm Ziel, geht es in Zweitkategorie Berg hoch. Ja, den, wie heißt der, Kohle, der Braida?
Braida,
ja. Ja. Nicht ganz einfach, aber auch nicht ganz schwer, behaupte ich jetzt so, wie ich das hier in der Grafik sehe, sind irgendwie 10 Kilometer mit 7%.
Die letzten 4 Kilometer im Prinzip nie unter 9%, also ist jetzt auch nicht so weit weg vom Ziel, aber auch
nicht direkt
weg. Eigentlich, ja, um für einen Favoriten da irgendwie was zu unternehmen.
Nee.
Schwierige Etappe, also für Sprinter zu schwer und für Favoriten noch zu weit weg im Prinzip, um da weit weg vom Ziel was zu probieren.
Also und auch zu weit weg im Sinne von, der Giro geht noch zu lang. Weißt du, wenn das jetzt so ein vorletzter Tag wäre oder so, wo man sagt, okay, auf Biegen und Brechen, da muss was passieren. Da könnte man vielleicht sogar da was erzwingen. Aber zu dem Giro-Zeitpunkt, wenn ich das so benenne, wird da nichts passieren. Also Etappe 10, 11, 12, kann man gucken, muss man nicht. Etappe Nummer 13, das ist dann aber der besagte Freitag. Denke ich, die kann man schon vor der Glotze verbringen.
Das ist ein absolutes Highlight dieses Giros. Also da fährt man in die Schweiz von Borgo Franco.
Das klingt wie so ein Urlaub. Ne? Das ist ein absolutes Highlight. Da fahren wir einen Tag in die Schweiz und dann können wir richtig shoppen gehen. Uhren, Schokolade,
ja,
Goldbarren.
Aber, daran denken, sein Roaming auszuschalten.
Ja.
Da geht es nach Grand-Montana und da stehen drei sehr schwere Berge auf dem Programm. Zum ersten der große St. Bernhard. Der ist ewig lang und zwar nicht so super steil, aber sehr gleichmäßig. Dann Croix de Coeur nach einem kurzen Flachstück, dann der Anstieg nach Grand-Montana, 13 Kilometer mit 7,3%. Also ich vermute, da wird schon richtig die Post abgehen bei den Favoriten. Und ich glaube, der große St. Bernhard ist sogar die Cima Coppi, also das Dach des Giros mit 2472 Metern.
Insgesamt 207 Kilometer, 5100 Höhenmeter. Weiß ich gar nicht, was man dazu sagen soll. An dem Tag kann ich mich glücklich schätzen, dass ich früh Feierabend habe und mich dann einfach vor den Fernseher setzen und das genießen. Beine hochlegen. Ich muss mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt mich mit den Tagen ein bisschen vertan. Ich hatte dieses Wochenende so ein bisschen Fahrradfahren geplant. Das werde ich vielleicht umplanen müssen, aufgrund der TV-Situation. Schlimm. Naja, aber was soll's. Ja, also wird ein Festtag. Wenn du da nicht da vorne mit dabei bist, dann hast du beim Giro als Favorit auch nichts zu suchen. Sage ich einfach mal. Also das ist so ein Tag, wo man definitiv den Giro verlieren kann.
Ja.
Da sind wir, glaube ich, beide von überzeugt. da nochmal zu mitschreiben, damit jeder hinterher sagen, niemand sagen kann, dass wir ihn nicht informiert hätten. Etappe Nummer 13 am Freitag, dem 19. Dringend, dringend gucken, so viel wie es irgendwie geht. Darauf folgt ein Samstag. Ja, da kann man es anders machen. Da machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir eben vorgeschlagen haben für Etappe 10 oder 11. Ja, da macht ihr ein schönes Frühstück, ne, setzt euch dann vor die Glotze, schaut die ersten 55 Kilometer und dann einschlafen. Dann ist der Tag vorbei.
Ja, und 2 Kilometer vom Ziel wieder einschalten, weil, ja. Also ich finde, das ist ja für ein Wochenende gerade eine recht dröge Etappe. Also man fährt da aus der Schweiz wieder raus. Klar, dann gibt es diesen Simplon-Pass, 20 Kilometer immerhin bergauf. Aber von da oben sind es halt noch fast 150 Kilometer bis ins Ziel. Also ich rechne damit fast schon, dass da einen Sprint gibt.
Ich tue mich auch schwer, ein Szenario zu kreieren gedanklich, das nicht darauf hinausläuft oder das nicht auf einen zumindest Ausreißersieg hinausläuft.
Klar, die Sprinter gehen da alle am Simplonpass flöten, also die fliegen hinten aus dem Feld raus, die kommen dann aber alle in der Abfahrt zurück.
Ja, und die Protagonisten des Tages davor werden ja auch alle platt sein. Ne? Das muss man ja auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich kann mir auch schwer vorstellen, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, ein Remco Evenepoel hat am Tag davor, am vorletzten Anstieg, eine Panne und verliert, warum auch immer, 10 Minuten und denkt sich am nächsten Tag, ich muss was Verrücktes tun, das muss ich mir zurückkaufen und fährt dann mit dem Messer in den Zähnen.
Macht dann den Floyd Landis.
Genau, sowas in der Richtung. Aber Floyd Landis braucht auch mehrere Berge und nicht nur einen. Also ne, irgendwie so etwas ganz Verrücktes oder sogar ein Roglic und ein Evenepoel haben am Tag vorher komplett verkackt und die beiden Mannschaften sagen sich, ey, das holen wir uns jetzt hier zurück. An dem Tag rechnet keiner mit sowas. Wir fahren hier eine Attacke. Vielleicht, ich habe jetzt nicht auf die Karte geguckt, spielt kein Wind? Nee, Wind spielt auch, kann auch keine Rolle spielen.
Das ist da mitten in den Bergen.
Das ist, nee. Ja, komische Etappe für einen Wochenendtag, da hast du vollkommen recht. Sind
dagegen
gespannt.
Ist das Wand, das
warte, eine Wolle, aber vielleicht straft uns auch alles Lügen, ne? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwie was ganz Verrücktes passiert und wir lagen komplett falsch, aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwie was passiert. Also am Samstag kann man lange Fahrrad fahren gehen. Sonntag weiß ich nicht. Kann, muss aber nicht.
Ich finde die Etappe richtig gut. Also es geht da wieder nach Bergamo und klar, wer die Lombardei-Rundfahrt kennt, die ja da in der Gegend rund um den Comer See, rund um Bergamo langführt, der weiß, wie schwer diese Anstiege sind. Und man hat da ja richtig ordentliche Brocken drin mit Valico di Valcava. Und auch dieser letzte Anstieg nach Roncola, der zwar immer, wie weit ist das noch? Ja, 30 Kilometer vom Ziel ist, aber selbst ja kurz vom Ziel gibt es im Prinzip noch so einen kurzen Zacken. Mhm. Also das ist so, ja, schweres Klassiker-Terrain und man kann da auf der Etappe, wenn man im Hinterkopf hat auch, dass am nächsten Tag schon der nächste Ruhetag ist, mit einer starken Mannschaft viel ausrichten.
Ja, Ich bin da noch nicht ganz von überzeugt, aber ich teile deine Einschätzung, dass da was passieren kann. Also das kann eine interessante Etappe werden, aber auch wieder im Zusammenspiel. Also ich meine, das sind auch wieder 3600 Höhenmeter, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, man muss dieses im Zusammenspiel mit den 2 Tagen davor und dem Ruhetag danach vielleicht sehen. Und nach dem Ruhetag geht es ja dann auch die richtigste Sache. Ich glaube, den Tag und den Tag davor kann man vielleicht auch wirklich nur richtig einschätzen oder bewerten, wenn man das Klassement sich anguckt, wie das zu dem Zeitpunkt aussehen wird. Wenn es wie erwartet ist.
Von der Rennsituation.
Genau. Ne? Also wenn es wie erwartet ist, ein Fahrer mit, sagen wir mal, eine Minute Vorsprung und dahinter 4, 5 andere Favoriten in den nächsten 3 Minuten. Der Fahrer vorne ist jetzt nicht gerade einer, der gar keine Mannschaft hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese Etappen relativ kontrolliert gefahren werden. Im Sinne von, dass das Niedertrikot das sehr kontrolliert. Und dann wäre das für mich ein Tag für Ausreißer. Vor allen Dingen aufgrund des langen Stückes hinten raus. Aber mal gucken. Ruhetag. Und nach dem Ruhetag, auch natürlich kann der Spruch nicht fehlen, ist, die Fahrer kommen ja auch unterschiedlich raus aus dem Ruhetag. Ne? Wie kommt man wieder in Tritt und so weiter? Und das wird einem nicht leicht gemacht mit einer Einstiegsetappe, sondern das wird am 16., die 16. Etappe am 23. das wird zum Beispiel, finde ich, oder kann ich mir gut vorstellen, ein deutlich dickeres Brett, was gebohrt werden muss, als das am 15, bei der 15. Etappe.
Mhm, ja, klar. Also das ist eine hammerschwere Etappe. Also Monte Bondone bin ich selbst auch schon mal hochgefahren. Unweit von Trento, also im Prinzip von Trento fährt man da ja hoch. Und vorher gibt es aber noch Passo Santa Barbara, Mantassone und Serrada-Anstieg. Und dieser Schlussanstieg zum Monte Bondone sind dann nochmal 20 Kilometer bergauf mit rund 7%. Also das ist jetzt kein von den Steigungsprozenten her übermäßig hammer steiler Berg, aber die Länge macht es da halt.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, da sind auch Passagen mit 15% drin, ne? Also haben
ja schon, aber gerade im oberen Teil ist es so mit 8-9% doch recht gleichmäßig.
Also du meinst mit oberer Teil so die letzten, sagen wir mal, 4 Kilometer ungefähr.
Mhm.
Ja, okay. Ja, es sind auch zwischendurch, ist das mal wieder, ich sag mal, nach so ungefähr einem Drittel, ja, Drittel kurz vor der Hälfte, sind auch so Passagen, wo es relativ flach ist, ne? Aber insgesamt wird einem da, glaube ich, schon vorher und dann an der Stelle dann auch über die Länge der Strecke der Atem geraubt. Auf jeden Fall würde ich, also diese Etappe. Und die Etappe, welche hatte ich da eben? Hatten wir eben die Etappe Nummer 13, ne?
Mhm.
Also das sind so für mich die Etappen, die ich jetzt für mich selber so am dicksten im Kalender anstreiche, glaube ich.
Wo ich es gerade nochmal ergänzen kann, beziehungsweise wo ich sehe, also die fahren da ja tatsächlich, also Sabio Käse los und dann fahren die eine ganze Weile entlang des Gardasees einfach immer, bevor es dann in die Berge reingeht. Also diese ersten 50, 60 Kilometer entlang des Gardasees sind natürlich dann an der Uferstraße sehr flach und dann fahren die aber diesen Monte Bondone im Prinzip von der Seite von Rovereto hoch und nicht von Trento aus, von wo ich gefahren bin. Ich bin dann sozusagen damals die fahren die Abfahrt hoch, die ich runtergefahren bin.
Ah, okay. Ja, aber das sieht mir auch nach einem schönen Streckchen aus. Also wenn ich mir das jetzt hier so auf der Karte angucke, ne, dass man da schön fahren kann. Ich weiß gar nicht, ob ich war ja auch mal in der Gegend unterwegs, aber ich kann mir da solche Sachen nicht merken. Wo ich da war. Vielleicht war ich auch schon da. Das ist die Etappe, um es nochmal zu sagen, vom Tuesday 23, also vom 23. Mai, Etappe Nr. 16.
Ja, Etappe 17 ist dann die letzte. Die
kommt am nächsten Tag, das hast du sehr schnell herausgefunden. Wird das ein Tag, wo es vielleicht sogar mal einen neuen Rekord im Sinne von Geschwindigkeit bei einem Zeitfahren gibt?
Du meinst bei einer Etappe, ja. Hängt von den Windverhältnissen ab. Also wenn die natürlich Rückenwind haben, also das geht im Prinzip die ganze Etappe leicht bergab. Also die sind sogar zwischendurch mal 2 Meter unter dem Meeresspiegel.
Also es geht sehr weit bergab. Wenn ich das sehe, so auch im Vergleich jetzt zu deinem anderen Zeitfahren, finde ich es jetzt einfach sehr, sehr straight im Sinne von, ne, keine, nicht viele Kurven und sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein super, super, super schnelles, krasses Zeitfahren wird. Also,
ja, aber ist ja eine Straßenetappe.
Ach, habe ich mich vertan? Entschuldigung, ich dachte, das wäre schon das Zeitfahren. Nee, sorry, da habe ich nichts gesagt. Mein Fehler. Schneiden.
Aber es könnte ja auch einen neuen Geschwindigkeitsrekord geben. Das ist das, was ich meinte, für eine reguläre Etappe.
Ja, aber da war doch diese eine ganz, ganz krasse bei der Vuelta, wo der Wind so gepfiffen hat. Ne? Also da, und die starten ja in den Bergen so ein bisschen. Da wird der Wind ja nicht so pfeifen. Also wo die mit 57 oder was gefahren sind die ganze Zeit, ne?
Ja, aber trotzdem, also wenn ich das so sehe, wenn da der Wind richtig von hinten reinhält und es geht den ganzen Tag leicht bergab.
Ja.
Naja, also wird man dann.
Müßig, ich dachte, das wäre ein Zeitfahren, da habe ich mich vertan, ich hatte das schon früher verortet.
Nee, es wird auf jeden Fall, ja, nicht die letzte Chance für die Sprinter, da habe ich vielleicht ein bisschen vorweggegriffen, aber die vorletzte, also auf jeden Fall die letzte vor Rom, vor der letzten Etappe, weil danach kommen die 3 entscheidenden Etappen, also 3 hammerharte. Bergetappen, beziehungsweise eins davon ist ein Zeitfahren, Bergzeitfahren.
Mhm. Ja, genau. Also das, warte mal, Etappe Nr. 17 war die schnelle, dann Nr. 18 wird dann die Etappe, na, ich glaube, die sieht auf dem Papier gar nicht so schlimm aus, wird sich aber dann in der Realität deutlich schlimmer darstellen und ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt. Weil ich habe so den Eindruck, dass selbst in den Phasen, wo man sich sonst potenziell bei solchen längeren Etappen mal ein bisschen ausruhen kann, selbst diese flachen Teile gehen immer so ganz leicht bergauf. Und ich glaube, dass man sich an dem Tag sehr, sehr schön kaputt fahren kann.
Ja, das Finale ist sehr ekelig, finde ich. Also man fährt da zwar einen Berg hoch und dann leicht wieder runter, aber da geht es nochmal so hoch. Also du hast nie wirklich Zeit, wie du schon sagst, dich da richtig auszuruhen.
Ja, und vor allen Dingen auch in den Passagen, also ne, davor, dieses lange Stück von, wie viele Kilometer sind es? Das zwischen Kilometer, ich sag mal, grob 75 und 107, ne? Also da mal so eine Passage von, sagen wir mal, 30 Kilometer. Auch da geht es dann wieder von Höhenmeter 400 auf 528. Das sind jetzt nicht viele Höhenmeter auf die Strecke. Aber ist auch nicht so, dass man einfach rollen lassen kann. Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig ekliger Tag. Aber auch nicht ganz so eklig wie der Tag danach. Das muss man jetzt auch mal realistisch betrachten.
Ja, danach ist Etappe 19 ist die Königsetappe, finde ich, dieses Giros. Das ist so, ja, der Dolomiten-Klassiker, würde ich sagen. Also man ist da so in dieser Gegend rund um Cortina beziehungsweise Canazei, diese Ecke. Es geht zu den 13 von Lavaredo, 183 Kilometer, also jetzt nicht die längste Etappe, aber ich meine über 5000 Höhenmeter.
5400, ja.
Ja, und Campolongo, Valparola, Passo Giao und 13, also kennen wahrscheinlich die meisten, die selbst mal irgendwo in den Dolomiten im Radurlaub waren. Vor allem die letzten beiden Anstiege sind natürlich sehr, sehr schwer. Passo Giao, gerade von der Seite selber, die Cadore, 10 Kilometer mit fast 9,5% Durchschnittssteigung. Und an den 13 natürlich zum Schluss dieses letzte Stück, diese letzten, was sind das, 3,5 Kilometer mit, ja, ständig fast 10-12% Steigung, sogar 18%.
Da hat sich schon so mancher die Zähne dran ausgebissen.
Ja.
Also, ja.
Also ich muss da immer an diese Etappe denken, also beziehungsweise auch da, ich will ja nichts Böses unken, aber besteht natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man da in den Dolomiten über 2000 Meter fährt, dass das Wind, dass das Wetter nochmal so ein bisschen eine Rolle spielt und dann Strich durch die Rechnung macht. Deswegen komme ich darauf, weil ich muss immer an diese Etappe 13 denken, 2013, als Nibali da im Schnee gewonnen hat und die wirklich losgefahren sind, einen Tal hoch und alle anderen Pässe streichen mussten.
Ja, ich erinnere es nur sehr dunkel, um ehrlich zu sein. Aber daran möchte ich auch gar nicht denken. Das wird alles gut gehen. Wir haben schönes Wetter, Sonnenschein, Sonnencreme statt Passabsage. Das wird das Motto sein. Das wird schon alles gut. Ja. Ist das denn aber die berühmte Zella Ronda? Welche Pässe davon fährt man denn da, die wir beide, glaube ich, auch schon gefahren sind?
Ich meine Campolongo und Valparola und dann biegt man ja ab und dann fährt man noch den Pordoi und was war der letzte Pass noch gleich?
Okay. Na, werde ich nochmal nachrecherchieren, weil die bin ich ja auch mal gefahren irgendwann. Weiß gar nicht mehr wann, wie wir hier. Und also, wer da nicht schon mal Radfahren gewesen ist, hat als Radfahrer vieles falsch gemacht. Ja, Königsetappe, gar keine Frage. Ne? Wer 5400 Kilometer schafft, ob als Sieger oder als Letzter, der ist völlig egal, der ist für mich ein König. Kann man nicht anders sagen. Danach kommt das schon von mir eben fälschlicherweise verortete Zeitfahren, was natürlich ganz klar zweigeteilt ist. Am Anfang etwa 10 Kilometer, ich nenne es mal normales Zeitfahren, ne? Ein bisschen wellig, aber jetzt nichts Besonderes. Und dann werden wahrscheinlich 95% der Fahrer von ihrem Zeitfahrrad runterspringen und in vollem Galopp direkt auf das leichte Bergrad fahren, steigen, um dann nochmal einen Berg zu erklimmen von, ich sag mal, wo haben wir hier Climb-Details, von
7 Kilometer mit 12,2% Durchschnittssteigung.
So, das wollte ich ja gerade sagen.
Ja, und dieser Monte Lusari, also das ist, würde ich sagen, also wird erstmals so richtig bei einem Radrennen befahren. Da gab es viele, viele Diskussionen auch darum. Und da in der Gegend da ist das notwendig, dass man da hochfährt, weil das natürlich auch A, ein Naturschutzgebiet ist und B, ja, also der Giro da, Ja, die Straße auch so ein bisschen jetzt für die zurechtgemacht werden musste. Und da sind auf großen Teilen auch gar keine Zuschauer erlaubt und Begleitautos dürfen auch nicht fahren, sondern nur so
Aber
Motorräder mit Ersatz.
ist das geteerte Strecke schon oder ist das irgendwie jetzt hier so Gravelpassage?
Teilweise. Also da wird es, glaube ich, auch ein, zwei oder weite Strecken Gravel-Abschnitte geben. Und gut, berghoch spielt das jetzt vielleicht nicht so die Rolle, aber
Ja, ich
das
denke, ich denke auch nicht.
wird.
Ich denke eher an so Defekt, der Defektteufel, ne? Wenn du vor allem, wenn du kein Begleitfahrzeug da in der Nähe hast, dann.
Ja, musst halt vom Motorrad nehmen.
Ja, oder den Froh machen und laufen, ne?
Aber es wird auf mit Sicherheit vom Organisator her wird das super spektakuläre Bilder geben. Also es ist einer in der Gegend einer der bekanntesten Aussichtspunkt dieser Monte Lucari. Ich meine, das ist auch ein Wallfahrtsort. Also da oben gibt es so eine Kirche, wo man hinpilgern kann. Und ja, also ich erwarte da gigantische Bilder, aber die andere Seite der Medaille ist natürlich immer, ob sowas dann sein muss.
Ja, immer dieses schneller, höher, weiter. Ich
Aus
denke
der sportlichen Perspektive natürlich interessant. Weil so ein hammerhartes Bergzeitfahren zum Schluss. Also ich muss da so ein bisschen auch an die Tour de France 2020 denken. Also da ging es ja auch zur Planche de Belleville, ein Bergzeitfahren kurz vor Schluss, dachte man schon, Primoz Roglic hat die Rundfahrt auf sicher und plötzlich kommt dann Tadej Pogacar und fährt ihn da völlig aus den Socken. Was Ähnliches könnte ich mir in diesem Jahr auch vorstellen.
Da bin ich ja gleich nochmal doppelt gespannt auf deine Favoriten. Aber an dem Tag wird alles klar gemacht. Da sind wir uns, glaube ich, in jeglicher Hinsicht einig, weil am nächsten Tag nur noch Tour de Honneur nach Roma, Sprintankunft. Wahrscheinlich, ne? Ist jetzt keine Schwierigkeit. Alles andere würde uns doch wundern. Könnte vielleicht noch eine Ausreißergeschichte, aber eigentlich ist Roma für den Sprint vorgesehen. Wenn nicht irgendwie ein Zeitfahren stattfindet. Ich rekapituliere nochmal. Wichtig im Kalender, Etappe Nummer 20. Am Samstag, den 7. Nee, fangen wir von vorne an. Also für mich, ich werde mir im Kalender anstreichen, die 13. Etappe. Am Freitag, den 19. Die 16. Etappe. Dienstag. Also 13, 16, 18 an dem Donnerstag. Und ja, dann 18, 19, 20. Also am Ende muss man ab Etappe 18 gucken, ist meine Ansage. Gehst du d'accord oder gibt es irgendwelche Etappen, die ich jetzt komplett vergessen habe?
Ja, ich sage Etappe 1, 4, 7, 13 und dann 16, 18, 19, 20.
Ja, okay. Ja, dann sind wir uns ja. Also ab 13 sind wir uns einig. Davor gucken wir mal, was passiert. Ja, eins klar. Den Auftakt muss man sich auch anschauen. Da hast du auch schon recht. Und dazwischen, man guckt ja eh alles, aber an den Tagen darf man es auf keinen Fall verpassen. So würde ich das dann, glaube ich, eher sehen. Gut, ich hoffe, ihr seid ein bisschen eingestimmt. Insgesamt, du hast gesagt, ein sehr zeitfahrlastiger Giro. Ja, aber auch ein sehr bergiger Giro, finde ich.
Hinten raus, ja, also
Also
hinten
diese,
raus,
das
gerade
ist,
in der letzten Woche.
ja, genau, dieses, also den Anfang der zweiten Woche kann man sich, also da hätten sie auch noch einen dritten Ruhetag, also einen zweiten und dritten Ruhetag machen können. Unnötig, klar, ich sag mal, ab Tag 16 geht es nur noch rund. Also die letzten 5 Tage. Ich freue mich auf den Auftakt. Hoffe, dass ich mich selber motivieren kann, in der zweiten Woche dran zu bleiben, um dann das Feuerwerk in der letzten Woche so richtig vollkommen mitnehmen zu können. Ich bin da aber auch ganz guter Dinge, dass dieser, was ist das, Etappe Nummer 13 an dem Freitag, ne? Ein Wochenende, wo ich auch viel TV gucken kann, dass ich mich da durch diese mittlere Woche irgendwie so durchkämpfe. Das wird schon irgendwie gehen. Sollen wir dann direkt die Favoriten machen?
Ja.
Oder weil
Ja, und das ist ein
das.
guter Übergang, weil, also ich finde, so die Organisatoren haben ja durch die Streckenführung und die Fahrer, die am Start stehen, das Drehbuch schon so ein bisschen vorgeschrieben für diesen Giro. Du
Dann
hast gesagt, am Anfang
leg mal auf den Tisch.
viel Zeit fahren und ist prädestiniert dafür, dass ein Fahrer wie Remco Evenepoel mit einem großen Vorsprung auf ja alle anderen im Prinzip in die zweite beziehungsweise vielleicht dann auch noch in die dritte Woche geht und es mehr oder weniger ja für diejenigen, die ihm das Wasser reichen wollen, darum gehen wird, seine Mannschaft möglichst müde zu machen. Und ich sage aber, er wird den Giro nicht gewinnen.
Aha. Aha. Also jetzt bin ich bin doppelt gespannt, weil ich sage nämlich auch, Remke Evenepoel wird ihn nicht gewinnen. Aber irgendwie habe ich vielleicht einen anderen Ansatz. Was ist denn, wenn er jetzt nicht das rosa Trikot holt am Anfang, sondern Ganna das rosa Trikot holt und Evenepoel sozusagen sich im Kreis der Favoriten so ein bisschen mitschwimmen kann, erstmal in Woche 1 und 2? Würde das was an deiner Prognose ändern oder ist das dann einfach, wird er später trotzdem aus anderen Gründen rausgefahren aus den Schuhen?
Nee, wird nichts ändern an der Prognose, weil Evenepoel dann gezwungenermaßen, sag ich mal, irgendwann das rosa Trikot übernehmen wird, weil Ganna halt irgendwann abfällt, weil er halt einfach in den Bergen nicht so gut ist. Und auch so, selbst wenn er es nicht haben sollte, ist er immer in der Rolle sozusagen der Gejagte zu sein. Also okay. Alle gucken halt auf ihn, gerade auch, wo wir später noch drauf kommen, nach dem Auftritt jetzt bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Also offener kann man sich nicht ins Schaufenster stellen und eine Kampfansage an alle richten.
Aber er wird es nicht, also mit deiner Einschätzung, also ne, bin ich wirklich in vielen Dingen d'accord. Aber dann muss ja jetzt von mir die Frage kommen, wer macht es denn dann? Ich habe vielleicht darf ich mal anfangen, weil du bist der Spezialist und wenn ich irgendwas sage, hänge ich mich ja sonst immer nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass Primoz Roglic es machen wird. Und zwar aus einem ganz einfachen, aus mehreren Gründen. Er hat zwar schon ein gar nicht so schlechtes Frühjahr gefahren, aber ihm sind jetzt, wenn ich das richtig heute mitbekommen habe, noch zwei seiner wichtigsten Helfer abhanden gekommen. Also sind nicht weggelaufen oder haben sich nicht gestritten, sondern ich glaube Robert Kresink und noch irgendjemand, fragt mich, Namen wirst du wahrscheinlich gleich
Tobias
sagen.
Tobias Voss, ja, der Zeitfahrweltmeister.
Super. Genau, die beiden sind an Corona erkrankt und werden nicht dabei sein, wenn ich das richtig so irgendwo mitbekommen habe.
Aber auf der anderen Seite ist dafür dann auch ein Rohan Dennis im Team und ein Joos van Emden. Also ist jetzt kein schlechter Satz.
Nee, ja, aber nichtsdestotrotz, die wären ja von Anfang an im Team gewesen, wenn sie wirklich richtig gut gewesen wären. Also ich glaube, das wird schon...
Da hast du einen Punkt.
Ja, also einen ganz einfachen Punkt sogar. Deswegen glaube ich, dass das Team von... Also er wird nicht das Team so stark haben, wie es vorher zu erwarten gewesen wäre. Und ich glaube auch, dass Primoz Roglic irgendwie, er machte für mich nicht den Eindruck, den er in der Vergangenheit mal auf mich gemacht hat, so dieses unbedingte, du hast es einmal in irgendeiner Sendung, ich weiß es nicht, hast du mich darauf hingewiesen, ne? Er fährt durchs Ziel, guckt nur auf den Tacho und das war's. Wo er gefahren ist, hat er nur Top-Resultate abgeliefert, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz die Teamschwächung und auch, dass die anderen vielleicht ein bisschen hungriger darauf sind, lassen mich zu dem Schluss kommen, dass er es auch nicht wird.
Okay, da hast du keinen der beiden Top-Favoriten als deinen Tipp.
So, Nummer 3 in der Runde, den ich vielleicht so Außenseiterchancen einrechne und da denke ich auch wieder an die Scheichs, ist Almeida. Mhm. Wenn er irgendwie Glück hat und mal ein, zwei Tage so mit durchschlüpft und ich weiß nicht richtig, wie gut er wirklich oben so im Gebirge dann sein wird, den halte ich aber zumindest für so ein, hier so Dark Horse mäßig, ne? Also der kann ich mir einschätzen. Und dann ist mein ganz klarer Tipp, dass die Doppelspitze von, also es wird ein Ineos-Fahrer siegen. Und ich weiß nicht, ob es Gerard Thomas wird oder Tao Gegenhardt. Aber einer von den beiden wird es machen. Das ist so mein Tipp. Hinten, wer könnte es noch? Ne? Sonst hat man vielleicht, wie heißt das? Das gibt es doch immer so, zu beachtenswert auch oder so. Ich weiß nicht mehr, in welchem auch zu beachten gilt es, finde ich noch, Hugh Carthy von Education First. Mhm. Aber ich glaube, das Team ist nicht gut genug und ihm fehlt auch noch so ein bisschen, oder ihm fehlt die Klasse. Ist er 28, wird er auch nicht mehr. Also wird so ein guter Podiumskandidat und auch noch eine Geheimwaffe wird Thibaut Pinot. Kann ich auch nicht einschätzen, wie gut der drauf ist. Könnte auch jemand werden. Ich drücke immer die Daumen, Rigoberto Urán, der kannst du machen, was haben wir hier noch, Vlasov von Bora, auch so ein Top-10-Kandidat, aber ich tippe entweder auf Tao Gegenhardt, Ich spreche es immer falsch aus, aber ich sage es jetzt einfach. Oder Gerard Thomas, der auf seine alten Tage nochmal, also ich glaube, diese Doppelspitze könnte da was ausrichten. Und Ineos hat ja auch noch, wie kann man nicht auch noch nicht aussprechen, den Niederländer.
Timen Arensmann und genau. Pavel Sivakov. Also, wenn man mal die Mannschaft von denen genau. durchguckt, das ist ja, also ich finde, das ist die stärkste Mannschaft bei diesem Giro.
Ja.
Auch wenn man Jumbo-Visma anguckt, klar, die haben einen Sepp Kuss, die haben einen Koen Baumann, der letztes Jahr die Bergwertung gewonnen hat beim Giro, und Affini, super starken Zeitfahrer von Empen, Roland Dennis, Jan Tratnik. Aber wenn du bei Ineos guckst, die haben mit Georg Egenhardt und Thomas zwei Leute, die den Giro gewinnen können sogar. Der eine hat ihn schon gewonnen.
Gewinnen werden.
Das sagst du.
Ja.
Und dann haben die Timen Arensmann, auch jemanden, der im Klassement vorne weit landen kann, einen jungen Hoffnungsträger, Pavel Sivakov, der auch ein guter Klassementfahrer ist, super für die Berge. Ben Swift, Laurens de Plus, super für die Berge. Und einen Filippo Ganna noch als so Kapitän, der da ruht, sage ich mal, auf den Flachetappen. Also für mich die stärkste Mannschaft beim Giro.
Ja. Eben. Also und ich glaube auch, dass. Also
Sie müssen es, finde ich, also wenn ich das anbringen darf, sie müssen es nur clever anstellen. Also sie müssen versuchen, mit den Zweien, die sie im Prinzip haben, diese beiden, die da vorne rausstechen, zu piesacken.
Ja. Und dafür habe ich das Team Ineos war eigentlich ja nie ein dummes Team. Also, was heißt, also, die haben sich ja immer schon geschickt genug angestellt oder haben sich oft geschickt genug angestellt und waren für mich auch, jedenfalls in meiner Erinnerung, nie ein Team, was irgendwie mit so teaminternen Skandalen, jetzt mal abgesehen von den offensichtlichen großen Skandalen, aber so, ich möchte das mal soziale Skandale nennen. Ne? Also so Sachen, so Unstimmigkeiten innerhalb des Teams, die sind ja nie irgendwie zumindest nicht nach außen gedrungen. Kann ich mich jedenfalls nicht an größere Geschichten erinnern.
Nee, selbst als, gut, das Einzige, was es halt gab, war ganz lange her, Froome und Wiggins damals.
Ja,
aber
gut.
Selbst also, in den Jahren, als Froome und Thomas die Tour, sag ich mal, als einigermaßen gleichberechtigte Kapitäne gefahren sind, gab es da nie irgendwie intern große Reibereien, sondern man hat das immer auf der Straße ganz geschickt gelöst. Was sie nur nicht machen dürfen, sie dürfen nicht fahren wie damals in den Sky-Zeiten, als sie einfach alles von vorne gefahren sind.
Das wird mit den Gegnern nicht gehen. Also dafür sind sie nicht überlegen genug im Vergleich zu früher. Aber ich glaube, oder mein Tipp wäre, dass sie gut genug sind und clever genug sind mit dieser Klasse in der Breite, vielleicht nicht in der Spitze wie Evenepoel und Roglic, aber mit dieser breiten Masse zumindest so die zwei dicken Eisen im Feuer zu haben und dann vielleicht nochmal hier und so einen Stich setzen können mit den anderen, weil wenn da jetzt so ein Sivakov auf einmal in der fünften, sechsten Etappe irgendwann mal so ausreißt, bei irgendwo mitfährt oder so, die anderen müssen ja auch immer hinterherfahren. Weil einen Sivakov kannst du halt auch nicht mal 3 Minuten irgendwo wegschenken oder so etwas. Das könnte zu den Problemen werden für Team Jumbo und Team Sudal.
Ja.
Ja, deswegen tippe ich darauf, dass und das habe ich das im Vorgespräch oder am Anfang der Sendung gesagt, ich werde tippen wie noch nie. Ich tippe nicht darauf, dass Gegenhardt oder Gerard Thomas gewinnt, sondern ich tippe einfach auf einen Ineos-Fahrer. Darf ich sagen. Ja. So.
Guter Tipp, also.
So, jetzt kommst du.
Ja, ich sage, Primoz Roglic gewinnt den.
Oh, was? Du lobst gerade meinen Tipp hier über einen Klee und dann trägst du den falschen Helmträger Roglic?
Ja, weil ich einfach so denke, dass er jetzt auch teamintern so unter Feuer steht, weil ihm da Jonas Vingegaard im letzten Jahr bei der Tour de France ein bisschen den Rang abgelaufen hat, auch sturzbedingt. Und er jetzt mit 33 Jahren auch schon zusehen muss, dass er da noch ein paar Erfolge einfährt. Gut, er hat schon viel gewonnen, aber er möchte ja unbedingt noch die ein oder andere Grand Tour gewinnen. Und er hat auch schon bewiesen bei der Katalonien-Rundfahrt, dass er einen Remco Evenepoel schlagen kann. Mhm. Und er ist auch sehr gereift. Taktisch hat er viel gelernt in den letzten Jahren. Das einzige Problem, was ich bei Primoz Roglic sehe, ist natürlich, dass er auf dem Rad bleiben muss.
Ja, das ist für Radfahrer essentiell, habe ich gehört.
Ja, sehe ich jetzt aber beim Giro nicht so kritisch wie bei einer Tour de France. Und ich denke, das läuft so auf dieses Duell hinaus. Remco Evenepoel gegen Primoz Roglic, wo es so sein wird, dass Evenepoel, sagen wir mal so mit einer Minute bis 2 Minuten ja, aus den Zeitfahren rausgeht auf Primoz Roglic und er dann sukzessive versucht, mit seiner Mannschaft jeden Tag die Mannschaft Sudal Quickstep so zu stressen, dass A, erst irgendwann die Helfer von Evenepoel müde werden und wegbrechen und B, jetzt komme ich zu meinem Punkt, warum ich denke, dass Remco Evenepoel den Giro nicht gewinnen wird. Ich glaube einfach, diese letzte Woche mit diesem Etappen-Val di Zoldo, also die Etappe vor den 13 und dann diese Königsetappe, da geht es oft über 2000 Meter hinaus. Und bei der letzten Vuelta hat man gesehen, diese Ankunft in Hoya de la Mora, da war es auch weit über 2000 Meter hinaus. Da konnte Remco Evenepoel nicht ganz mit den Besten mitfahren. Und ich vermute, weil er da noch nicht so viel getestet wurde, kann man das noch nicht eindeutig sagen, dass er in großen Höhen, ähnlich wie Valverde damals, Schwierigkeiten bekommt und da am Ende des Giros nicht das rosa Trikot mit nach Hause nimmt.
Also Thomas, ich notiere mir das gerade hier nur. Roglic, der Bruchpilot, der bei irgendeiner Abfahrt irgendwo wegrutschen wird und dann Schlüsselbein, Kahnbein, you name it, irgendwas wird da passieren. Also kann ich jetzt schon sagen.
Ja, und interessant war ja auch bei der letzten Vuelta gab es das Duell ja auch schon mal zwischen den beiden. Und da war es ja auch so, dass Remco Evenepoel da erst einen Vorsprung rausgefahren hat. Und dann ging es ja irgendwann in die zweite Woche, beziehungsweise zum Anfang der dritten Woche. Und da hat dann Primoz Roglic wieder Zeit aufgeholt und war drauf und dran, das Blatt so zu seinen Gunsten zu wenden, ehe dann dieser Sturz ihn aus der Vuelta rausgeworfen hat.
Ach, ein Sturz hoch. Wie nennt man das? Warte, ich muss das kurz notieren. Duplizität der Ereignisse. Ja, gut, habe ich mir das auch gemerkt. Ja, also möchten wir gar nicht, ne? Also niemand möchte, dass das durch einen Sturz entschieden wird. Niemand möchte, dass mit unfairen Mitteln jemand siegt. Also das soll ja alles nicht passieren. Nur er hat es einfach zu oft bewiesen, dass er es kann. Also im Sinne von sich selber rauskicken. Das Team ist nicht so. Also alles, was du sagst, stimmt. Und das von dir beschriebene Szenario wird auch bis Etappe Nummer 13, 14, 15 vielleicht irgendwann dann so passieren. Und dann kommt halt diese blöde Situation, weswegen Roglic stürzt. Er reißt noch einen seiner Mannschaftskollegen mit, der dann raus muss. Roglic kann noch 2 Tage weiterfahren und das war's dann. Tschüss, danke, schön, dass Sie da waren, Herr Roglic. Und dann wird ein Tao Gegenhardt. Der übrigens, ich fand die Beschreibung der Situation, dass Jumbo Sudal die ganze Zeit auf den Nerv gehen wird mit Stressen. Da kann ja wunderbar, können die sich mit Ineos zusammentun. Ne? Also die müssen ja jetzt
Auf jeden
nicht.
Fall, ja.
Also das. Ich denke auch, das wird, egal jetzt, lassen wir mal außen vor, ob jetzt Roglic oder ein Ineos-Fahrer gewinnen wird. Das muss deren gemeinsames Interesse sein, Remco so zu stressen, wenn sie gewinnen
Ich
wollen.
finde halt auch die Personaldecke bei Sudal Quickstep für die Berge recht dünn. Klar, du hast einen Ilan Van Wilder, der wirklich mit den Top Ten mitfahren kann in den Bergen. Du hast einen Jan Hirt, der auch super ist, aber dahinter
Ja,
Luis Vaverque, Peter Seri, Josef Czerny, Mattia Cattaneo, Davide Ballerini sind für mich jetzt keine Top-Fahrer und nicht auf dem Niveau wie die Helfer von Primoz Roglic und auch des Team Ineos. Das ist
Ja, im Prinzip könntest du fast davon ausgehen, dass von den Ineos-Fahrern jeder auch Kapitän bei der Mannschaft sein könnte. Ne? Das ist ja das Krasse,
absolut.
finde ich. Ja, also ich habe es notiert. Freue mich dann, wenn ich in 3 Wochen hier lese, alles klar, Ineos. Wer sind denn die Fahrer, denen du die Daumen drückst? Das wollen wir ja auch mal so ein bisschen festhalten. Und danach gehen wir vielleicht drüber, wer überhaupt so startet, die wir noch nicht erwähnt haben.
Ja, die Daumen drücken tue ich nach dem, sag ich mal, verpatzten Frühjahr, das nicht so gelaufen ist, wie ich gedacht habe, dem Team Bora. Ich glaube, die haben das Potenzial, also ich denke da vor allem Alexander Vlasov, der jetzt auch einen gewissen Trainingsrückstand oder einen gewissen Rückstand jetzt auch in den Rennen noch hatte, weil er da noch nicht bei 100% war. Aber wenn man sich mal so seine Resultate anguckt, der war halt im letzten Jahr trotz dieses Sturzes, war der am Ende bei der Tour de France Fünfter in der Gesamtwertung und der hat das Potenzial fürs Podium und auf jeden Fall. Und ansonsten haben die auch eine, finde ich, sehr gute Mannschaft. Die haben jetzt mit Lennart Kemna gehen sie dieses Experiment jetzt mal ein, dass der mal eine Rundfahrt auf Gesamtwertung fährt. Also ich fand das schon sehr vielversprechend in der Vorbereitung. Dieser Sieg bei der Bergankunft, Tour of the Alps, wenn es gut läuft, ist da auch ein Top-10-Platz drin. Und das sind so die, denen ich die Daumen drücke.
Also ich bin schon aus alter Tradition, drücke ich natürlich Rigoberto Urán irgendwie die Daumen. Also weiß auch nicht, diese Kolumbianer und dann noch im Team Education First. Ich glaube, eine Top-10-Platzierung könnte für ihn drin sein oder ist nicht so komplett an den Haaren herbeigezogen, an den wenigen im Haupthaar. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, ihn so ein bisschen die Daumen zu drücken. Mark Cavendish drücke ich die Daumen, dass er eine Etappe abschießen kann. Einfach auch, ne, alter Mann drückt alten Mann die Daumen. Und wen hatte ich noch? Natürlich Carlos Verona. Der ist mit mir zusammengefahren im letzten Jahr beim Granduro. Granduro fandet dieses Wochenende statt. Ich habe ihm viele Tipps gegeben. Ich hoffe, er kann es jetzt mal umsetzen.
Vom Profi gelernt.
Ja, genau. Das sind so die Fahrer. Ich hab jetzt nicht so den super krassen Daumendrücker diesmal mit dabei. Vielleicht auch, weil die, für die ich Sympathien habe, so weit. Ja, klar, Gerard Thomas immer. Wir haben die Brille geteilt, wir haben Leid geteilt. Auch so ein bisschen, also ich würde mich freuen, wenn er es nochmal macht. Ich gönne ihm wirklich, ich würde mich sehr für ihn freuen. Ich möchte, mein Lieblingsszenario für Gerard Thomas wäre wirklich, wirklich einfach so, dass er in einem, also sein früher war ja jetzt auch nicht, sag ich mal, das Allerbeste, ne? Katalonien hat er irgendwie so mittelprächtig umgesetzt, Tour of the Alps nicht so wirklich gut. Es deutet nicht viel darauf hin, außer dass er einfach ein ganz, ganz, ganz gewiefter Fahrer ist. So eine Attacke, die eigentlich nur gesetzt wird, um die anderen Fahrer unter Druck zu bringen, die dann aber aus Versehen so durchgeht. Das ist so mein Szenario für ihn, wie er sowas gewinnen kann. Ne? Also, dass man eigentlich für Druck ausüben will auf Roglic und Evenepoel. Ja, Roglic ist dann schon raus, auf Evenepoel und Almeida. Und dass Gerard Thomas angreift, Tao Gegenhardt nur hinten dran hängen soll und dementsprechend dann aber Evenepoel und Almeida und wen haben wir noch? Wer wird dann noch sein? Vlasov reagiert nicht schnell genug und dann fährt Thomas einfach weg und holt so 3 Minuten raus, die ihm keiner mehr abnehmen kann. Beim Zeitfahren, überraschenderweise wird es beim Zeitfahren doch mal richtig gut sein am Berg da. Ja, und so läuft, so tütet er dann die Sache ein.
Ja, warum nicht? Also.
Ja, mein Sicherter.
Genau. Ja, ich hätte noch so 2, 3 Überraschungskandidaten, die Potenzial dafür haben.
Ja, vielleicht machen wir das jetzt, wo wir so ein bisschen über die Teams so ganz drüber gucken, dass du die dann da rausbringst. Ja. Sollen wir es machen? Ja, Sudal hast du schon gesagt, Evenepoel, herausragend, aber dann auch mal viel Füllmaterial. Agile de Serre.
Okay. Deadwood, wie Bradley Wiggins immer sagt.
Tja. Agile de Serre, dabei. Alpecin, bist du jetzt irgendwie nur Alexander Krieger als deutscher Fahrer vielleicht nochmal rausgegriffen?
Ja, Caden Groves sind einen sehr starken Sprinter dabei, ja. Aber die werden sich auch auf Etappensiege fokussieren.
Ja, genauso wie Astana oder glaubst du Luis Leon Sanchez will da irgendwas noch?
Nein, die werden auch auf den Flachetappen versuchen, wie gesagt, für Mark Cavendish dann zu fahren und vielleicht dann ja in Ausreißergruppen gehen. Vielleicht kann Gianni Moscon mal wieder was zeigen oder ja, ansonsten sehe ich halt für die nur die beiden Optionen, also Ausreißergruppen und Sprints für Cavendish.
Bahrain Victorious auch.
Ist eine Mannschaft, die, finde ich, unterm Radar fliegt, die extrem stark besetzt ist. Die haben Caruso, der 2021 schon Zweiter beim Giro war. Gut, jetzt auch schon 35, aber immer noch in super Form. Jack Haig, der auch bei einer Grand Tour vorne reinfahren kann. Einen Gino Meda, der bei einer Vuelta auch schon Fünfter war, 2021. Auch noch relativ jung mit 26. Und ein Paar, dem ich Großes in Zukunft zutraue, Santiago Buitrago. Haben auch noch nicht so alle auf dem Schirm, war aber jetzt zuletzt Dritter bei Lüttich-Bastogne-Lüttich und auch ein extrem starker Kletterer. Also das könnte eine der Entdeckung ist es dann ja schon nicht mehr, aber eine der Überraschungen des Tyrols.
Und Jascha Sütterlin, den Deutschen auch nicht vergessen, deren Fahrer ist, der zumindest immer so eine sehr konstante, gute Leistung bringt und den er halt wirklich ein guter Helfer an der Stelle dann auch ist. Bohans Groas, eben schon Vlasov und Kemner erwähnt. Enrico Gasparotto ist da technischer hier Sportlicher
Luciano. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es für die Titelverteidigung reicht. Das darf man ja immer nicht vergessen. Die haben im letzten Jahr ihre erste Grand Tour mit Hindley beim Giro gewonnen. Mhm. Aber Podium sollte für Vlasov auf jeden Fall eine Option sein.
Und Kemner gewinnt eine Etappe. Da bin ich auch. Ich weiß noch nicht welche, aber er wird sich schon eine aussuchen. Bora muss ein bisschen liefern. Also ich glaube, die möchten die
werde ich den extrem unter Druck jetzt.
Ja, und da wäre jetzt es gibt ja genug Sprintetappen, sich da eine auszugucken und zu sagen, nicht Sprint, Bergetappen, ne, sich da eine auszugucken, wäre vielleicht nicht schlecht. Kofidis, ja.
Jetzt keinen herausragenden Fahrer, also am ehesten noch Simone Consonni für die Sprints.
Ja, sag ich ja. Education First, Education Easy Post jetzt, ne, wie ich gesagt habe, Rigoberto Urán, Hugh Carthy, sonst sind da auch viele Leute, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, okay, Namen schon mal gehört und.
Naja, ich sag's mal so. Also Stand jetzt am Mittwochabend haben sie ihr Aufgebot ja noch nicht endgültig bekannt gegeben. Also das ist ja erstmal jetzt nur eine Longlist, die haben.
Und
ein Fahrer, wenn er dabei ist, dem ich viel zutraue, großes Potenzial, Ben Healy aus Irland, wo ich kurz nicht war, Zweiter beim Pfeil vom Brabant, Zweiter beim Amstel Gold Race, Vierter bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Gut, ist jetzt auch seine erste Grand Tour, die er fährt, ist aber sehr jung mit 1,75, 65 Kilo. Also vielleicht ist auch das einer, der in Richtung Klassement was ausrichten kann. Und gerade bei EF, also die sind in letzter Zeit echt, also diese Saison haben die nochmal einen richtigen Schub nach vorne gemacht, die Mannschaft.
Und vor allen Dingen hat es ja auch Jonathan Wouters immer, der holt ja, zaubert ja immer so Leute aus dem Hut raus, ne? Also das wäre ja nicht der Erste, den er irgendwo hervorholt. Ja, aber würde mich wundern, würde mich freuen. Ist ja wie gesagt ein Team, dem ich durchaus Sympathien entgegenbringe. Eolo Cometa, frage ich mich, kennst du von früher noch diese Spielautomaten, Komet-Spielautomaten, ob die da als Sponsor mit dabei sind? Ich weiß es nicht.
Ja, es ist das Team von Ivan Basso und Alberto Contador.
Die auch auf den Auchum-Rädern unterwegs sind, ne?
Genau, und als, wen ich da rausgreifen möchte, als stärksten Fahrer Lorenzo Fortunato, der jetzt die Asturien-Rundfahrt erst gewonnen hat, und da stellt sich so die Frage, versucht er im Klassement in die Top 10 zu kommen oder versuchen die vielleicht mit dem Etappen zu gewinnen und das Bergtrikot?
Wo sein Fortun dann wohl liegen wird? Das konnte ich nicht liegen lassen, das Wortspiel. Green Project, Bardiani, auch ein Team, von dem ich noch nicht so viel gehört habe und von den Fahrern noch viel weniger.
Italienisches Wildcard-Team im Prinzip. Also sehr, sehr viele italienische Fahrer, einer aus Eritrea dabei. Die werden ihr Glück in Fluchtgruppen versuchen.
Ja, möglichst auf den Sponsor zeigen. Das kann dann nur das Ziel sein. Israel mit Simon Clark, Pozzo Vivo ist jetzt auch nicht so die Truppe, wo ich sagen würde, da erwarte ich was, oder? Also
am ehesten noch Pozzo Vivo wieder, ja. Also der jetzt bei seinem gefühlt 15. Giro. Also im letzten Jahr war er immerhin noch Achter in der Gesamtwertung und ist auch ja jetzt erst im März, meine ich, zum Team gekommen, also recht spät. Trotzdem ist das der vielversprechendste Fahrer.
Ja, mit 40 Jahren. Naja, das israelische Team ist ja so eine Altersstatistik, auch nicht so weit vorne. Ja, Jumbo Visma, hatten wir schon viel zu gesagt, Primož Roglič, Ron Dennis, Sepp Kuss, Jan Tratnik.
Alle für Roglič.
Alle für Roglič, damit ist alles gesagt. Team Movistar wird meiner Meinung nach auf, ne, wer ist Rojas? Wer ist der Kapitän da? Gaviria?
Ja, Gaviria für die Sprints auf jeden Fall. Also das ist so deren Trumpfkarte. Sie werden auf Etappensiege gehen.
Ja, das kann. Und vielleicht hat ja Max Kanter da auch mal einen Tag die Möglichkeit, irgendwas zu versuchen. Team Arkea Samsic?
Ja, waren Bagi vielleicht der aussichtsreichste Kandidat, um Etappensiege zu holen.
Ja. Da ist alles zu gesagt. Team Coratec, ich denke, da können wir einen Haken hintermachen. Nicht so wirklich ein Fahrer.
Auch ein Team, das versuchen wird, sein Glück in Ausreißergruppen zu suchen.
Damit wir machen jetzt dann einfach nur Team Ausreißer. Ich würde sagen, das Team Yoko Alu Ah, nee, da haben wir ja, nee, da habe ich was falsch. Team DSM erstmal, genau. Ja, wird Ausreißer, Quatsch, ja, Etappen oder was?
Ja, also Sprints für Dainese, denke ich. Also das ist ein sehr, sehr schneller Sprinter. Und dann haben die noch Andreas Legnesund, der vielleicht in der Gesamtwertung in die Top 10 fahren könnte, wenn es gut läuft.
Dann Team, wie spricht man es aus? Ich weiß gar nicht.
Jaco Alula.
Stimmt, das haben wir schon mal besprochen. Ja, Michael Matthews also, und Alessandro De Marchi. Lukas Pötzelberger. Ja, also,
für die sind solche Etappen, also wovon es so gefühlt tonnenweise gibt bei diesem Giro, was wir vorhin gesagt haben, mit im ersten Teil Berge und dann Flaggen raus, wie gemacht für einen Michael Matthews.
Ja, das wird, da wird er sich so, die zwei, drei Tage, wo wir nicht vor der Glotze sind, da werden wir hinter dem Ergebnisliste Michael Matthews vorne sehen werden. Eins deiner Lieblingsteams und eins deiner Lieblingstrikots von Trek Segafredo.
Ja, sehr schade, dass da auch Giulio Ciccone den Start absagen musste wegen Corona, weil der ja genau aus der Gegend, aus den Abruzzen ist, wo der Giro startet. Deswegen fokussiert sich das Team jetzt auch auf Etappensiege. Da sehe ich dann Mats Petersen vor allem auch bei diesen bisschen schwereren Sprints und auch ein Bauke Mollema aus Ausreißergruppen wieder.
Ja, Bauke Mollema fährt gefühlt ja auch schon 200 Millionen Jahre, ne? Also ist jetzt in seinem, muss man sich mal vorstellen, er ist jetzt in seinem 20. Jahr und er ist 36. Das muss er erstmal schaffen.
Also. Ja, also das, der fährt, seit wann ist der Profi? Seit
2006.
2006 ist ja schon, also.
Mit 16, mit 16 ist er Profi geworden. Krass, ja. Oder? Also, ja, also Trainee im ersten Jahr, ne? Lass uns mal.
Im Continental-Bereich, ja klar, aber trotzdem ist das ja schon also auf einigermaßen professionellem Niveau.
Ja, also sagen wir mal, selbst wenn er 2007 begonnen hat, ne, dann sind das immerhin noch 19 Jahre Profi und das mit 36 Jahren. Also er war länger Profi als Nicht-Profi in seinem Leben. Ja. Krass. Ja, und dann noch UAE, wie ich sagte, Almeida, so ein bisschen. So Top-5-Kandidat für mich auf jeden Fall. Da kann das passieren. Ist so ein bisschen.
Ich würde mal so sagen, in einer anderen Mannschaft wäre für mich ein Kandidat für den Giro-Sieg. Aber in der Mannschaft, ich weiß nicht. Also, die sind ohne Tadej Pogacar ist UAE Emirates für mich immer so bei den Rundfahrten wie so ein Hühnerhaufen. Also, da fährt irgendwie jeder für sich. Beziehungsweise, ich kann da keine klare Strategie erkennen. Bei der letzten Vuelta war es, meine ich, auch. Da fährt dann ein Almeida weg und die anderen fahren ihm dann wieder irgendwie hinterher, also ohne irgendwie klaren Plan hast du auf ein oder zwei Etappen und so ist es ja gefühlt auch bei einer Katalonien-Rundfahrt jetzt gewesen, wo dann Marc Soler auf dieser Schlussetappe in Barcelona hinter Evenepoel und Roglic hinterherfährt, aber hinten im Feld fährt dann die eigene Mannschaft hinter ihm her. Also das ist immer so, ohne Tadej Pogacar ist die Mannschaft nicht so gut strukturiert. Zudem, wenn sie auf Klassement fahren wollen, gut, dann hätten sie Pascal Ackermann nicht mitnehmen sollen. Also das ist halt dann ein Sprinter, beziehungsweise einer, der auf schwereren Sprintetappen sehr, sehr gute Chancen hat. Also ich würde Pascal Ackermann gönnen, dass der da jetzt vielleicht ein, zwei Etappen gewinnt. Aber es ist so nicht Fisch, nicht Fleisch. Wenig viel Zutrauen noch und wer überraschen könnte, wäre Jay Vine, der ja bei der Vuelta im letzten Jahr, meine ich, schon zwei Etappen gewonnen hat und die Tour Down Under auch gewonnen hat. Seit der UAE-Tour zwar kein Rennen bestritten hat, aber ich traue dem viel zu. Also vielleicht ist das einer, der in die Top 5 fährt.
Ja, und ich denke mir auch immer bei solchen Situationen, wie du es mit dem Hühnerhaufen beschrieben hast, ne? Das sind ja auch so Sachen, ne, das kann man vielleicht in den Griff bekommen. Weißt du? Ne, vielleicht muss ich so eine Gruppe dann mal zusammenraufen und vielleicht nochmal des sportlichen Leiters, der dann mal so ein bisschen ein anderer sportlicher Leiter oder mal ein bisschen mehr Ansagen macht und.
Das Problem liegt schon darin, dass es für mich keine homogene Gruppe ist. Also klar, du hast da von allem irgendwie was dabei, aber du hast da jetzt keine so, sag ich mal, wie beim Team Ineos, so ein Drehtier wie ein Filippo Ganna dabei, sondern du hast da ein paar richtig gute Bergfahrer, ein, zwei Leute, die im Flachen passabel sind und dann zwei absolute Leute, die im Klassement was ausrichten wollen und einen Sprinter. Also für mich passt das nicht so richtig zusammen, die Teamzusammen.
Ja, also es spricht nicht dafür, dass dieser dass es kein Hühnerhaufen wird. Sagen wir es mal einfach so.
Mit Sicherheit wird es nicht schlecht für unsere Unterhaltung sein.
Ja, siehst du, so kann man ja auch was Positives sehen.
Aber wir haben noch, du hast noch drei Teams ausgelassen.
Was?
Nämlich das Team Groupama FDJ.
Wieso? Bin ich eine Zeit übersprungen komplett, oder was?
Ja.
Was? Wie? Wo? Aber wieso werden die mir nicht angezeigt? Ach. Doch, hat mir doch gesagt, oder? Thibaut Pinot? Na okay, machen wir die ich vergessen habe.
Ja, also Groupama FDJ, Thibaut Pinot, sein letzter Giro d'Italia hört ja am Ende des Jahres auf. Traue ich nochmal einiges zu. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob er auf Gesamtwertung fahren möchte. Ich glaube, er sucht sich Etappen raus und könnte einige Bergetappen vielleicht dann gewinnen. Und aber auch, die haben natürlich noch einen Fahrer wie Stefan Küng dabei. Mhm. Den ich jetzt mal für dieses Auftaktzeitfahren und auch für das zweite Zeitfahren als ganz heißen Kandidaten sehen würde, um ein Wörtchen im Kampf um den Etappensieg mitzureden. Mhm. Dann noch die Mannschaft Ineos, haben wir schon im Prinzip besprochen. Zwei Kandidaten für den Gesamtsieg und noch die Mannschaft Entremarché Circus Venti.
Ah, da bin ich wahrscheinlich da, um eine Zeile vorzustehen, jetzt weiß ich auch, wie es passiert ist.
Ja. Ja, also da ragt für mich jetzt kein Fahrer irgendwie heraus. Ich denke, die werden auch ihr Glück in Fluchtgruppen versuchen.
Ja. Also ich denke mal, jetzt solltet ihr gut informiert sein, was beim Giro los ist. Meiner Meinung darüber, wer gewinnt, hat das alles jetzt aber nichts geändert. Ja, wie immer, viel Spaß. Wir gucken, dass wir das hier in der gewohnten Art und Weise irgendwie begleiten. Also je näher es jetzt rückt, je genauer ich das Profil kenne, umso mehr ich über die Fahrer oder welche Fahrer auch nicht dabei sind und gehe ich davon aus, dass das ein Giro, also ich glaube nicht, es läuft im Moment alles auf das Duell Roglic gegen Evenepoel hinaus. Ich glaube trotzdem, dass wir in der letzten Woche einen ganz anderen Giro sehen, als er jetzt von den allermeisten erwartet wird. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Und wird ein großes Fest. Ich hoffe, ihr seid jetzt informiert. Wir haben euch in diese anderthalb Stunden auf den neuesten Stand gebracht oder auf den Stand gebracht, den ihr benötigt, um den Giro einigermaßen erfolgreich verfolgen zu können. Mal wieder macht meine Maus irgendwie Ärger und ich kann nicht dahin, wo ich will.
Mhm.
Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte einfach nur eine kleine Kapitelmarke, ein kleines Kapitelmärchen setzen. Damit wir euch jetzt zumindest, ihr auch noch, wir schulden euch ja auch noch ein bisschen was, und zwar, das sind die Informationen zu den gemachten Rennen oder wie die Leute sich vorbereitet haben auf den Giro. Das wollen wir jetzt noch schnell nachholen. Und da fangen wir jetzt mal an mit Eschborn. Du hast geschrieben, ja, neue also Strecke, neuer Sieger. Also mit neuer Sieger, das ist für mich ein Riesenskandal, der so auch nicht stehen bleiben kann. Für mich gibt es nur einen Sieger. Also das, ich komme jetzt noch nicht auf den Namen, ich Idiot. Gestern habe ich ihn noch geschrieben. Sag's bitte nicht. Es war, eigentlich gewinnt doch in der Norweger
Alexander Christoph.
Alexander Christoph, genau. Kann ja nur Alexander Christoph gewinnen.
Der kann aber bei der neuen Strecke nicht gewinnen oder beziehungsweise hat schwerer da zu gewinnen. Weil du siehst ja, neue Strecke, erstmal zu dem Hintergrund, man hat jetzt in diesem Jahr da noch das zweite Mal den Feldberg eingebaut.
Ja.
Und dadurch haben dann die, sag ich mal, kletterstärkeren Fahrer bessere Chancen, sich einem Massensprint zu entziehen. Also einfach die Chance ist höher, dass es nicht zu einem Massensprint kommt in Frankfurt, weil zum Schluss geht es ja da immer noch eine ganze Weile flach in Richtung Frankfurt wieder rein. Und so knapp war es ja auch in diesem Jahr. Also du hast es ja auch mitverfolgt. Mhm. Am Ende hat man auf den letzten 10 Kilometern erst gedacht, gut, die holen die noch wieder zurück, diese Spitzengruppe. Aber dann war es einfach so, dass alle Helfer von allen Sprintern aufgebraucht waren und da kam die Gruppe durch.
Ja, also hat mich auch, also es, ich hatte irgendwie auch so nicht richtig den, ich habe das so nebenher laufen, ich habe nicht so richtig den Punkt mitbekommen, wo man gesagt hat, ab jetzt, okay, ja, sind durch, funktioniert. Das war irgendwie so, das hat man ja oft bei Rennen, dass man irgendwann so sagt, alles klar, jetzt ist das Ding durch. Das kam so langsam. Naja, und dann der Alpecin-Fahrer, dessen Sören Craig Anderson, der war ja dann auch aus dieser Gruppe von, wie viele Fahrer waren es? 9, 10? 10, glaube ich, ne? Ja. War ja auch schon der zu erwartende eigentlich. Ich weiß,
war der stärkste Fahrer mit großem Abstand. Ja. Ja. Also zwei Deutsche auch dabei, Georg Steinhauser und Georg Zimmermann. Vor allem Georg Steinhauser mit 21 Jahren jetzt gerade mal. Also der fährt bislang eine Riesensaison, hätte bei der Tour auf die Alps auch fast eine Etappe gewonnen. Gerade bei dem Rennen sehr, sehr überzeugend.
Und auch viel von vorne gefahren, ne? Ich meine, hat nicht auch Jonathan Sauters ihm für eins der größten Talente überhaupt sozusagen genannt? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, und man muss ja auch wissen, also er hat jetzt erst noch eine Lehre fertig gemacht. Und er fokussiert sich ja jetzt quasi erst so zu 100% auf den Radsport. Und er ist ja übrigens der Sohn von Tobias Steinhauser, auch mal ehemaliger Radprofi gewesen. Und hier steht jetzt noch drin bei Pro Cycling Stats, Onkel Jan Ulrich. Ich weiß nicht, ob das noch richtig ist, weil die sind ja Sarah Steinhauser und Jan Ulrich.
Getrennt.
Glaube ich, geschieden sogar, oder?
Aber bleibt man da nicht Onkel? Wir kommen aus zu gewöhnlich gesitteten Familienverhältnissen. Das ist ja eigentlich auch schön.
Da steige ich schon aus. Das wird schon zu kompliziert, wie da die Familienverhältnisse sind. Aber auf jeden Fall hat er einen prominenten Vater.
Ja, von dem stammt damals, glaube ich, der Satz, ein Schmied kann alles. Der hat ja auch eine Lehre zum Schmied vorher gemacht, bevor er losgelegt ist. Frag mich bitte nicht, warum ich mir sowas mal irgendwann gemerkt habe. von den Familienverhältnissen her war der Weg jetzt nicht überraschend und Jonathan Waters hält viele Stücke für ihn und viel von vorne gefahren, also ein schönes Rennen. Ja,
fand das echt gelungen, also jetzt mit diesem neuen Kurs bis zum Schluss spannend und klar, Eschborn, Frankfurt, da merkt man schon, was für Potenzial so Radrennen in Deutschland haben, wenn man da sieht, wie viele Leute da wirklich an der Strecke waren und das gefeiert haben.
Ja, das war wirklich beeindruckend. Klar, ne, kamen jetzt auch viele gute Sachen zusammen, das Wetter war super.
Kommt natürlich an rund um Köln nicht
heran. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Vergleich wie. Also, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist übrigens an dem Sonntag der zweiten Giro-Woche. Wird es in Köln sein. Also, an dem Tag muss der Giro leider in den Hintergrund treten. Da wird halt wichtige Radrennen gefahren. Ne?
Muss mich immer noch an den neuen Termin gewöhnen.
Ja.
Das ist nicht mehr an Ostern.
Das stimmt. Das ist auch für mich noch ungewohnt. Tour de Romandie wäre dann auch noch kurz mitzuteilen, was wir da so zu sehen bekommen haben.
Vor allem eingehen würde ich da gerne auf diese Bergankunft am vorletzten Tag in Thion 2000, weil das sehr erkenntnisreich war, fand ich. Also generell sehr schöne Rundfahrt, immer Tour de Romandie, sehr bergig auch. Und diese Bergankunft war da auch auf, zu über 2000 Metern Höhe, 20 Kilometer Berg zum Schluss. Und da war es dann so, dass Juan Ayuso, nachdem er das Zeitfahren gewonnen hatte, das Führungstrikot hatte, dann aber auf der Etappe an Adam Yates abgegeben hat. Und die Etappe war sehr, sehr offen. Yates dann kurz vor Ziel oder ein paar Kilometer vom Ziel sich abgesetzt. Aber dann kam halt mit Blick auf Giro d'Italia auch schon Thibaut Pinot noch von hinten, holt sich den zweiten Platz, stellt unter Beweis, dass er da sehr gut in sehr guter Form für den Giro ist. Und was ich sehr erfreulich fand, 8. Platz, Egan Bernal. Mal wieder ein, ich finde, mehr als ein Lebenszeichen. Also der ist da wirklich schon sehr, sehr gut gefahren und ist auf dem richtigen Weg wieder zur alter Stärke zurückzufinden.
Ich hatte auch die Tage irgendwie so, wahrscheinlich wie die meisten, das Zitat gelesen, ne? Selbst wenn ich keine Rennen mehr vorne beende, ich habe das Rennen um mein Leben gewonnen. Was auch nochmal unterstreicht, also klingt jetzt natürlich auch wirklich sehr dramatisch, aber ja, also
ich find's auch gut, wie er es jetzt macht. Also er fährt einfach ganz viele Rennen. Also wenn man sich so seine Rennen anguckt, er fährt jetzt ab 10.05. die Ungarn-Rundfahrt, dann die Norwegen-Rundfahrt, dann die Tour des Biss. Also ist quasi nonstop im Einsatz.
Aber das hat er ja vorher auch schon, er ist ja immer früher auch schon im Training dann so lange, viele Kilometer gefahren. Ne? Also er ist ja so jemand, der über die Streckenlänge dann auch kommt, ne? Oder das vielleicht auch benötigt. Mhm. Und wenn er das jetzt im Rennen macht, ist vielleicht auch psychologisch ganz interessant, dass er das vielleicht auch macht, um nach dieser langen Zeit ohne Peloton fahren wieder reinzukommen. Ne? Also und vielleicht braucht er das genau das so.
Ja.
Gut.
Ja, am Ende dann die Rundfahrt gewonnen von Adam Yates vor Matteo Jorgensen und Damiano Caruso.
Ja, Adam Yates für das Team UAE, auch wieder Punkte für die Scheiß. wie sieht's da eigentlich, wo ich weiß, ich wüsste jetzt gar nicht so genau, wo ich die Teamwertung Rankings, da würde ich sie finden, ne? Mhm. Pogacar, wo gibt's denn hier Teamswertung? Ja, Jumbo Visma auf Platz 1 im Moment.
Aber UAE auf Platz 2.
Ja. Ja, aber nach, also wenn es so geht, wie ich es mir vorstelle, wird Ineos definitiv UAE beim Giro überholen. Da wird es dann wieder Rolltreppe abwärts gehen. Nächster Punkt. Machen wir ein Kapitelmärkchen, damit ich hier noch ein bisschen den Überblick verliere. Ist dann natürlich der letzte der großen Monumente, Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und da sagtest du schon, da hat sich jemand ins Schaufenster rausgestellt, beziehungsweise ein anderer hat sich während des Rennens leider Gottes ins Abseits gestellt. Nämlich das war Pogacar, der einfach Pech hatte und da, also als vielleicht der vermeintliche Hauptfavorit neben Evenepoel, den hat es einfach irgendwann mal zwischendurch geschmissen.
Ja, ist in der Abfahrt gestürzt, hat sich dann das Kranbein gebrochen und konnte dann nicht weiterfahren. Also ich hätte an dem Tag gerne das Duell zwischen Evenepoel und Pogacar gesehen, also ich glaube, das wäre ex aequo, also die wären gleich stark gewesen. Mhm. Da hätte sich einer nicht vom anderen absetzen können und dann hätte die Tagesform oder beziehungsweise
das Taktik Zielfoto.
Das Zielfoto vielleicht sogar am Ende entschieden. So war es dann halt so relativ klar, was Remco Evenepoel vorhat. Wieder ähnlich wie im letzten Jahr ziemlich früh angreifen und dann eine Solofahrt hinlegen. Ich fand es beachtlich, dass dann Tom Pidcock noch bei ihm mitfahren konnte erst. Aber der ist dann, also es war irgendwie ziemlich merkwürdig. Also dazu muss man sagen, ich habe das Rennen beziehungsweise dieses Finale im ICE zwischen Hannover und Düsseldorf verfolgt und deshalb hatte ich zwischendurch ziemlich viele Leerlaufzeiten, wo das Bild ausgefallen ist, beziehungsweise da war einfach nicht das Netz gut genug, das WLAN in der Bahn. Und deshalb habe ich es vielleicht nicht so richtig mitbekommen. Aber Pidcock war ja erst bei Evenepoel noch dran, als der weggefahren ist, beziehungsweise ist in dieser Abfahrt wieder rangefahren. Und dann gab es einen Moment nach so einer Verpflegung, wo einfach Pidcock plötzlich fast stillstand und Evenepoel ganz normal sein Tempo weitergefahren ist und ihm weggefahren ist. Aber am Ende wird Pidcock noch Zweiter. Also das fand ich irgendwie sehr komisch.
Ich glaube, das war so eine ungesunde Mischung aus wollte und konnte nicht und er wollte halt auch keinen Meter führen und ich meine, Remco hat ihn auch so aufgefordert, er soll nochmal eine Ablösung mitfahren und da hat das nicht gemacht, weil ne, so nach dem Motto, okay, wenn wir zusammenfahren, also wenn ich nicht jedes Korn irgendwie aufspare, um irgendwann mal zu attackieren, dann geht das eh für mich blöd aus. Was willst du machen? Ne? Also wenn du mit Kasparov Schach spielst, dann kannst du auch nur versuchen, irgendwas Verrücktes zu machen, um zu gewinnen. Und so war das die Situation auch. Ne? Also er hätte ihm einfach die einzige Möglichkeit zu gewinnen, so wirkt es auf mich, war ihm die Luft aus dem Reifen zu lassen. Sonst gab es keine Chance. Also,
Aber ich hatte bei Pidcock so das Gefühl, dass er nach seiner Gehirnerschütterung da immer noch nicht so wieder voll bei 100% ist.
Weiß ich nicht. Also dann wirst du nicht bei einem 258-Kilometer-Rennen Zweiter. Die anderen dahinter, ne, konnten ja auch Rad fahren. Also
das stimmt schon, aber vielleicht ist er dann nicht bei 100% gewesen, sondern nur bei 98.
Ja, und ich behaupte, selbst mit 100% hätte er Evenepoel schlagen können. Dafür ist er einfach gerade, zumindest bei solchen Geschichten, der Einzige, der Pogacar vielleicht so das Wasser reichen kann. Oder den Bidon reichen kann. Ich bin sehr gespannt auf seinen Auftritt beim Giro. Ich hatte es noch nicht so auf dem Schirm, aber da hast du mich gerade sehr gut abgeholt mit den Höhen, mit der Höhe, dass das ein Problem wird und das für mehr Spannung sorgen wird.
Aber interessant ist ja auch, dass sich da Remco Evenepoel, gut, ist ja auch ein gewisses Risiko, sich da bei so einem Klassiker an den Start zu stellen. Man hat es gesehen bei Pogacar, der ist gestürzt, ausgeschieden. Hätte ja jetzt auch seine Giro-Vorbereitung da noch in irgendeiner Form durch einen Sturz beeinträchtigen können. Und Primoz Roglic beispielsweise ist nach der Katalonien-Rundfahrt kein Rennen mehr gefahren.
Ja gut, also ich würde da aber auch ganz, ganz vorsichtig andeuten, nur ganz vorsichtig, also ne, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass die Radbeherrschung bei den beiden auch wirklich nicht unterschiedlicher sein könnte.
Also ich würde mal so behaupten, klar, Remco Evenepoel ist gut auf dem Fahrrad, aber wenn der jetzt gemeinsam mit Wout van Aert und Van der Poel eine Abfahrt runterfahren würde, dann würde er auch nicht hinterherkommen.
Ja, das ist ja nochmal, das ist aus Kategorie, ne? Aber hier sprechen wir sonst von der, also ich glaube schon, dass, also, und wer weiß auch, was für ein Druck vom Team kam, ne, dass er da zu starten hat.
Das muss man ja auch sehen, ne? Also er hat jetzt wie im
Titelverteidiger
da zumindest so ein bisschen dem Team Sudal Quickstep ein Ehrentor, sage ich mal, geschossen, nachdem sie bei den Pflasterklassikern überhaupt nichts gerissen haben und auch sonst im Rest der Klassikersaison bislang ja sehr, sehr dröge unterwegs waren.
Ja, und als Titelverteidiger nicht am Start stehen ist dann vielleicht auch nochmal schwierig. Also insofern wird Patrick Lefevre schon ganz froh gewesen sein, dass er ihn da mit am Start hatte. Also da bin ich sogar felsenfest von überzeugt. Selbst wenn er eine weiße Hose getragen hat, ne, was hinterher auch für Gesprächsstoff gesorgt hat.
Absolut, ja.
Also was sich die Leute Gedanken machen können. Ne? Naja, wurscht. Weiße Hose sollte eigentlich nur Mario Cipollini tragen dürfen und das nehme ich ihm jetzt auch, das Vorrecht nehme ich ihm jetzt mit seinem Knastaufenthalt auch wieder weg. Insofern, alles gut. Sitzt der noch im Knast? Ja, ne?
Weiß ich gar nicht. Mit Sicherheit hat er auf jeden Fall keine weiße Weste mehr jetzt.
Ja. Flèche Wallonne ist noch davor gewesen. Also ihr seht, wir bewegen uns jetzt etwas rückwärts in der Chronologie der Ereignisse. Und ja, da war Pogacar noch derjenige, der vor dem Sturz war. Nämlich derjenige, der dominiert hat.
Ja, und das ist ja immer so bei dieser Flèche Wallonne, da können die Streckenplaner machen, was sie wollen, solange da diese Mürde wie zum Schluss noch ist, fällt immer da die Entscheidung. Ja. Deswegen hatte ich dir da auch schon gesagt, da reicht zu der letzten Kilometer gucken. War auch in diesem Jahr wieder so und da ging es dann halt rein über die Stärke und klar, da war Tadej Pogacar in der Form nicht zu schlagen. Was mich überrascht hat, die Plätze dahinter.
Matthias
Skjelmose, Zweiter und vor allem Mikkel Landa bei so einem Klassiker dann Dritter. Also das war schon, ja, positive Überraschung, sage ich mal, dass der da so oben ausspringt.
Mikkel Landa immer, also ich glaube, da sind wir geteilter Meinung, was wir von ihm halten. Nee, da habe ich ihn jetzt verwechselt. Mikkel Landa mochten wir beide, ne? Oder hat er sich mal irgendwas geleistet, weswegen du ihn auch nicht mochtest?
Nein.
Oh, okay. Ich verwechsel
ihn. Auf der anderen Seite dann wieder bei Lüttich, Bastogne Lüttich ist er nicht ins Ziel gekommen. Also ich kenne da jetzt nicht genau die Hintergründe, ob er dann Sturz hat oder sonst irgendwelchen Gründe.
Also Beständigkeit ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Das kann man, glaube ich, so ohne Probleme sagen. Zumindest jetzt im Alter. Ja, aber ansonsten, Pogacar hat das gemacht, was Pogacar kann, nämlich ein Rennen gewinnen. Also einfach alles in Grund und Boden gefahren.
Ja, es war schon fast beängstigend und man hat schon gedacht, er schafft es jetzt da als einer der wenigen des Ardennen-Triple zu holen.
Das hat dieses Jahr aber eine Frau geschafft, ne? Wenn ich das richtig
Demi Vollering.
Ja, also machen kann man das. Aber dafür hätte Pogacar nicht, da hätte der Flèche Wallonne und das Amstel Gold Race, was auch noch vorher war, nicht gereicht. Der Sturz hat das dann verhindert. Aber auch beim Amstel, also unschlagbar einfach. Und da war Pidcock, glaube ich, auch noch nicht so richtig beisammen, ne? Wie war das?
Nee, der war da auch noch nicht. Also hat sich mehr oder weniger bei dem Rennen noch so ein bisschen in Form gefahren. Am Ende Dritter und der am längsten mithalten konnte mit Pogacar war Benedi, eben schon besagter, den ich da als möglichen Überraschungskandidaten für den Giro, wenn er denn startet, genannt habe mit 22 Jahren und ich fand es enorm beeindruckend, wie zäh der sich da gezeigt hat, also da vor den anderen behauptet und aber als Pogacar da losgefahren ist an der schwierigsten Stelle des Rennens im Prinzip war einfach keiner in der Lage, da irgendwie nur mitzufahren. Mhm. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, bei diesen Ardennen-Klassikern jetzt standen Mathieu van der Poel nicht am Start und stand auch ein Wout van Aert nicht am Start.
Mhm, ja. Aber insgesamt war es doch, wenn man jetzt mal nur ein kurzes Fazit vielleicht von diesen ganzen Frühjahrsklassikern oder dem Instagram, es war ein recht unterhaltsames Frühjahr. Also da habe ich schon deutlich schlechter gesehen.
Mit Sicherheit, aber ich fand die Pflasterklassiker viel, viel spannender als die Ardennen, weil die Ardennen waren halt sehr dominiert von jetzt zuletzt Evenepoel, davor Pogacar, und bei den Pflasterklassikern Ronde und vor allem Roubaix war es doch dieses Duell zwischen einmal Pogacar, der noch dabei war, da war es ein Dreikampf bei der Flandern-Rundfahrt Van der Poel und Van Aert und dann bei Paris-Roubaix dieses packende Rennen zum einen und zum anderen dieser Zweikampf Van Aert gegen Van der Poel.
Ja, also das würde ich auch so sehen, dass der erste Teil der Klassiker-Saison so irgendwie die epischeren Rennen bot. Dafür war der zweite Teil vielleicht auch einfach zu schnell entschieden, zu früh zu entschieden, zu durchsichtig, zu wenige Eisen im Feuer, die es hätten machen können. Aber insgesamt würde ich das jetzt als eine durchaus sehr, sehr positive Frühjahrssaison von Strade Bianchi über die von dir schon erwähnten Rennen hin sehen. Also hat schon Spaß gemacht. Und den Spaß sollten wir, glaube ich, dann auch schlichtweg und ergreifend mitnehmen in den Giro und einfach das Level halten, beziehungsweise vielleicht noch ein klein bisschen auf 11 drehen. Das wäre doch schön.
Ja, also wie gesagt, jetzt sind ja erstmal im Prinzip der Giro stellt alles in den Schatten. Klar, gibt so kleinere Rennen, die nebenbei sind und natürlich rund um Köln.
Giro d'Italia. Sehr schön.
Nicht zu vergessen, aber als Radsport-Fan hat man da in der Programmauswahl ist relativ einfach die nächsten Tage und Wochen, möchte ich sagen.
Ja, und dann werdet ihr uns nachsehen, dass wir auch die ganzen, den anderen Bums, sage ich mal vorsichtig, ein bisschen vernachlässigen und da nicht so sehr drauf achten werden, was dann noch möglicherweise kommt im Vergleich jetzt zu, außer rund um Köln natürlich, ne, da werden wir eine Sondersendung machen mit Livestream von vor Ort aus dem Rheinauhafen. Ich weiß noch, hast du das dieses Motorrad mit Beiwagen, das wir die ganze Zeit mitfahren, hast du das schon gemietet oder soll ich das noch machen?
Das wäre mal was, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe sogar noch mal kurz überlegt, ob ich doch noch mal starten soll, aber ich habe es irgendwie, ist unvernünftig. Ich gucke lieber Giro, da habe ich mehr von, da habe ich mehr Spaß, glaube ich, als beim Rundumkönnen zu starten. Super, ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet viel Spaß bei der Sendung. Fühlt euch gut abgeholt bezüglich dem Rest der Klassiker und vor allen Dingen in Bezug auf die Vorausschau des Giros. Ich danke dir, Thomas, für dein umfangreiches Fachwissen, wie immer. Greta, wenn du bis zu dieser Stelle zugehört hast, herzlichen Glückwunsch, dann weißt du jetzt doch noch viel mehr. Und wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Giro. Wir werden ihn auch haben, wir werden ihn begleiten und gehabt euch wohl und habt eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.